war nicht die These. Die ist allgemeiner, die ist filmwissenschaftlich.
Genau, und damit herzlich willkommen zur Flimmerstunde 2026. Ein neues Jahr hat begonnen. Und hier ist Julia, das ist alt geblieben. Ich habe aber einen neuen Gast dabei. Hallo Nils.
Hallo, ich bin Nils. Ein frohes neues Jahr erstmal.
Was zeichnet dich denn aus, dass du heute mit mir über Filme reden willst?
Mich zeichnet aus, dass ich würde sagen, dass ich einfach ein Filmnerd bin. Ein klassischer Filmbro.
So. Wie viele Filme hast du gesehen?
Alle.
Sehr gute
alle,
Antwort.
Alle bis auf Weapons.
Vom letzten Jahr, ja gut.
Ja.
Dann, wir haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall eine Reihe zu Science-Fiction-Filmen machen wollen. Das finde ich hervorragend.
Ich liebe Science-Fiction-Filme.
Ja, danke. Wir wollen natürlich eine große Reihe machen und haben uns gedacht, wir fangen an mit dem allerschwersten Science-Fiction-Thema überhaupt, nämlich Zeitreisen. Weil, ja, das ist jetzt sozusagen, wie sagt man denn, die Brunnenprobe oder sowas. Wir stürzen uns in den Brunnen und gucken,
ja,
was passiert.
Ja, das trifft's gut.
Genau.
Passiert ja auch in einem von den Filmen, die wir heute besprechen wollen. Oder ist es zumindest ein Thema?
Ja. Frage an dich. Ich habe drüber nachgedacht, was der erste Zeitreisefilm war, wo ich dann irgendwie völlig begeistert war oder ins Nachdenken gekommen bin und irgendwie gedacht habe, jetzt bricht mein Weltbild auseinander. Kannst du dich erinnern?
Also der erste, den ich gesehen habe, der mich jetzt nachhaltig schockiert hat oder vielleicht mich auch sehr dazu bewegt hat, mich damit auseinanderzusetzen, noch so mit diesen paradoxen Themen. Das ist wahrscheinlich wirklich Zurück in die Zukunft gewesen, wegen diesem Großvaterparadoxon. Das wirkte in dem Moment, also damals halt für mich einfach so wahnsinnig logisch und hat, glaube ich, auch, der Film hat ja sowieso einfach auch Standards gesetzt, wie man Zeitreise in Medien und in Filmen halt heutzutage wahrnimmt. Und deswegen ist das auch, glaube ich, der Film, wo ich das so sagen würde. Ist auch wahrscheinlich der erste so richtige Zeitreisefilm mit Zeitmaschinen und allem drum und dran, den ich jemals gesehen habe. Kultfilm. Habe ich damals rauf und runter geguckt, die DVD.
Der lief, glaube ich, auch öfters im Fernsehen, oder? So auf dem Privatfernsehen.
Ja, ich kann sein. Wir waren halt so DVD-Familie.
Okay. Also das ist immer, wenn ich erzähle, ich bin weder eine DVD-Videokassettenfamilie noch Privatfernsehen. Und es ist erstaunlich, dass ich trotzdem so viele Filme geguckt habe.
Ja.
Und selbst auf dem ZDF oder auf dem dritten Programm liefen immer unglaublich viele Filme. Und vermutlich war einer von denen so diese Zeitmaschine, der Film aus den 60ern.
H.G. Wells.
Ja, und weiß ich gar nicht, von wem der ist.
Nee, das ist der Autor der, genau. des Buchs.
Aber die fand ich ein bisschen gruselig als Kind.
Mit den Morlocks.
Ich weiß nicht, wie alt ich war.
Geiler Film.
Und der andere, der mich maßgeblich beeindruckt und beeinflusst hat und den ich über alles liebe, ist Die Herrscher der Zeit. Ist ein Zeichentrickfilm. Und ich weiß noch bis heute, dass das ein Neujahrstag war. Also wir haben früher als Kind, die Eltern und die Freunde der Eltern waren immer alle ganz schön betrunken und haben dann sehr lange geschlafen und haben uns dann gerne mal vom Fernseher geparkt.
Ja.
Und da lief dieser Film, das weiß ich ganz genau. Und ich dachte nur so, wie krass ist das denn? Weil da geht es um einen kleinen Jungen, der verloren geht. Und du hast so eine Reise durchs Weltall mit fremden Planeten. Und am Ende spricht er mit jemandem, der ihn aufmuntert und er soll durchhalten, bis er gerettet wird und so weiter. Und am Ende stellt sich heraus, das ist jetzt ganz schlimmer Plot-Twist.
Spoiler.
Für alle, die den Film nicht kennen, aber er redet am Ende mit sich selbst.
Ah, okay.
Das ist der Gimmick. Und ich fand den Film sowieso schon zu geil, weil der mich in so fremde Welten entführt hat. Und am Ende saß ich da und musste ewig da als Kind darüber nachdenken.
Ist das so ein Ralph Bakshi-Film?
Nee, das ist ein französisch gezeichneter Film. Ich kenne den Zeichner nicht. Bakshi ist ja Amerikaner.
Also, ja.
Genau, aber aus Frankreich kamen ja auch unglaublich viele solche Science-Fiction-Trickfilme.
Ja.
Ein kleiner Nachtrag. Herrscher der Zeit ist von 1982 von René Laloux.
Okay, nee, den kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich werde ihn trotzdem jetzt mal angucken, trotz der Dings und des Spoilers. Und ich muss auf jeden Fall auch noch einen nachreichen. Und zwar ist natürlich, glaube ich, der Film, der für mich zeitreisetechnisch auch noch mal eine ganz große Nummer war in der Jugend, Terminator 2.
Ah, ja.
Ich vor dem ersten gesehen, Arnie, Spezialeffekte, Titus, es ist genial. Und der hat natürlich relativ wenig Zeitreise mit drinne, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch der Auslöser für die Story. Und ich glaube, da bin ich auch so zum ersten Mal in so einem ernsteren Kontext mit diesem Thema auseinander, also zusammengekommen, weil da geht es ja auch darum, niemanden zu töten, mit Hilfe dieser Zeitreise, worin gegen man bei Zurück in die Zukunft eher was Gutes, man will ja ein Problem damit lösen. Ja.
Ja, da gibt es viele Aspekte. Du willst uns ja gleich mal so einen Abriss geben, oder?
Ja, ich hab was mitgebracht.
Genau, warte mal, ich mache noch hier was Organisatorisches. Wir wollen ja 4 Filme besprechen. Wollen wir die schon verraten oder noch nicht? Für die Radiosendung habe ich mir gedacht, wir machen 2 Teile. Wir besprechen in dieser Radiosendung 2 Filme und in einem weiteren Radiosendungsteil 2 Filme. Als Podcast habt ihr alle 4 Filme jetzt zu hören. Keine Ahnung, ob das eine gute Auswahl ist, aber wir haben 12 Monkeys aus den 90ern. Wir haben Beyond the Infinite 2 Minutes von 2020, Tenet von 2020. Und dann haben wir noch einen Film, den vielleicht manche kennen, aber viele bestimmt nicht. Der heißt Primer und der ist aus dem Jahr 2004. Ein Garagenfilm, aber mehr dazu später.
Garagenfilm ist super.
Genau, aber Nils, du hast was vorbereitet.
Ich habe was vorbereitet. Und zwar habe ich mich im Zuge unseres Vorgesprächs mal gefragt, wo kommt denn dieses Prinzip oder die Idee der Zeitreise eigentlich her? Und vor allem auch, was sind denn die frühesten Medien, die sich halt mit dieser klassischen Zeitreise durch technische oder vielleicht auch übernatürliche Mittel beschäftigen? Das früheste Werk, das ich finden konnte, das auch immer so ein bisschen als die erste richtige Zeitreise mit technischen Mitteln eben beschrieben wird, ist eine Kurzgeschichte aus 1881 von Edward Page. Diese Geschichte heißt The Clock That Went Backwards und ist so die erste so richtige Zeitreise in diesem Medium. Es kam ein paar Jahre später, 1889, kam ein Roman von Mark Twain raus, A Yankee in King Arthur's Court. Und vielleicht verrät der Titel schon so ein bisschen oder lässt so ein bisschen Rückschlüsse auf andere Filme ziehen, weil der wurde ganz häufig verfilmt. Nämlich stammt auch der erste richtige Zeitreisefilm, ist nach der Vorlage von diesem Buch gedreht worden. Er ist von 1921, ist eben eine Verfilmung mit dem gleichen Titel. Und die für mich bekannteste Verfilmung dieser Geschichte ist Jamal, der schwarze Ritter mit Martin Lawrence, heißt er Martin Lawrence, ist der Partner von Will Smith in den Bad Boys-Filmen. Er heißt, glaube ich, Martin Lawrence. Ist schrecklicher Film, das ist einer von diesen, diesen derben 2000er Komödien. Und ist wahrscheinlich nicht die geschmackvollste oder seriöseste Umsetzung von diesem Roman. Einige Zeit später kam ja dann dieser H.G. Wells-Roman, den wir schon mal angesprochen haben. Der dann ja ganz, ganz bekannt in den 60er Jahren verfilmt wurde mit den Morlocks und eben dieser klassischen Zeitmaschine. Und von da an war, glaube ich, die Zeitreise ein großes und beliebtes Thema, das immer im Film immer wieder vielleicht gerne mal als so Story-Device eingesetzt wurde oder halt auch wirklich einfach als eigentlicher Kern des Films, der sich drum dreht. Genau.
Ja, danke. Weißt du, was mir gerade noch einfällt, dass ich bei der Recherche auch ganz viele Filme gefunden habe, die immer so und täglich grüßt das Murmeltier, diese
Zeitschleife.
Als Zeitschleifenfilme gelten, ne, wo du immer denselben Tag ständig nochmal neu erlebst. Im Grunde ja nur der Protagonist, die Protagonistin das Gleiche nochmal erlebt, aber die Chance hat, Details zu verändern. Die haben wir jetzt aber nicht berücksichtigt.
Nee,
ich finde, das ist nochmal ein eigenes Genre, fast schon.
Naja, Zeitschleife-Filme. Ich habe auch, glaube ich, schon Filmpodcasts nur zum Thema Zeitschleife-Filme gehört. Also Murmeltier, klasse Film, also mochte ich früher zumindest sehr. Da gab es ja noch diesen Palm Springs, der ganz cool war.
Genau, in letzter Zeit sind
da sind ein paar
einige neue entstanden. Ich finde die auch, ich denke mal, das muss ich doch irgendwie abgreifen, dieses Motiv. Aber es ist jedes Mal wieder neu aufregend.
Ja, man muss allerdings dazu auch sagen, die machen nicht immer neue Sachen draus, finde ich. Also ich finde schon, dass sich Palm Springs auch ziemlich an dem Murmeltier abgearbeitet hat. Ich fand den auch nicht so, der hat mich nicht so gecatcht. Ich habe den damals auf dem Fantasy-Filmfest gesehen.
Na, du hast jetzt nicht diesen Aha-Effekt, ne?
Ja.
So something new, aber die sind unglaublich unterhaltsam.
Trotzdem. Ja, weil die können auch, da können die Figuren können ja auch erstmal so ein bisschen anarchomäßig alles machen, was sie wollen. Und da kann man sich dann immer so ein bisschen, ach, das wäre eigentlich schön, wenn ich jetzt auch mich auf irgendeiner Hochzeit komplett volllaufen lasse und dann mich mal so bedeme, wie ich es den Leuten eigentlich gerne mal ins Gesicht sagen würde oder sowas. Ja, das ermöglicht das. Nichtsdestotrotz, ich will jetzt nicht sagen, mir fehlt der Gehalt, aber Zeitschleife ist nicht so mein Lieblingsthema, glaube ich, einfach.
Nee, heute reden wir über 12 Monkeys von Terry Gilliam aus dem Jahr 1995. Ich muss ja vorneweg noch was zu Terry Gilliam sagen. Der ist ja ein Teil von der Monty Python-Gruppe, also ein britischer Regisseur, der viele Filme auch, Monty Python-Filme gemacht hat und sich dann irgendwann mal als einer der ersten, glaube ich, auch so ein bisschen eigenständig gemacht hat, eigene Filme entwickelt hat.
Ja.
Und in den Ende der 80er mit Brasil schon so einen krassen Aha-Erlebnis ausgelöst hat, weil das ein sehr komischer Film ist, der auch schon mit so Science-Fiction-Elementen spielt, die sehr weird sind. Und
du guckst mich so an. Ich muss
willst du was dazu sagen?
Ich habe den leider immer noch nicht gesehen. Das ist auch so ein Film, der liegt schon seit Ewigkeit bei mir zu Hause. Ich hab den immer noch nicht geschafft zu schauen.
Genau. Der nur so heißt, weil es dieses musikalische Thema gibt.
Ja, ich habe mich das auch schon immer gefragt, was es daran damit zu tun hat.
Guck den mal unbedingt an. Für alle, die so auf weirde Science-Fiction-Mindfuck-Filme stehen, die auch noch richtig abgefahren aussehen, bitte.
Ja.
Und Terry Gilliam gilt aber generell als ein Regisseur. Der hat auch lange keinen Film gemacht, weil er es immer schwer hat, ein Budget zusammenzubekommen. Der halt, unglaublich tolle, großartige, abgefahrene, fantastische Settings macht, die viel Geld schlucken und am Ende sind seine Filme gar nicht so erfolgreich, weil die Leute oft ein Problem haben, die zu verstehen. Und der eben als Erzähler auch manchmal doch ein bisschen so zu drüber ist und ein bisschen verzettelt ist. Und ich mag ihn ja sehr.
Er macht immer sein eigenes Ding, das muss man ihm lassen. Und er traut sich auch immer sehr viel.
Genau.
Und deswegen mag ich ihn auch sehr.
Ich mag den auch wirklich unglaublich gern. Also mir liegt seine Art des Filmemachens, dass es manchmal eben nicht ganz alles aufgeht, dass es hier und da ausfasert, dass er so eine Fülle von Ideen hat, die er dir komplett um die Ohren wirft und sagt so, entweder dir gefällt das oder nicht, ist mir egal, aber ich habe da jetzt Bock drauf. Und genau, deswegen sind wir uns ja einig.
Wir sind uns auf jeden Fall einig. Ich würde ihn auch zu meinen Lieblingsregisseuren auf jeden Fall zählen.
Wirklich?
Ja, auch wenn ich noch nicht alles gesehen habe. Ich denke schon. Aber es ist auch einfach eine große Liste. Ich möchte sie alle als meine Freunde haben.
Genau. Wir hatten vorhin schon mal kurz drüber nachgedacht, ob es so einen Lieblings-Terry Gilliam-Film gibt. Und ich muss sagen, ich kann das nicht beantworten.
Ja.
Weil ich die wirklich so insgesamt mag. Hast du einen Lieblingsfilm von ihm?
Ja, 12 Monkeys.
Genau, dann sind wir ja komplett richtig heute.
Wir sind wahnsinnig richtig. Das ist tatsächlich erstaunlich. Bei unserem Vorgespräch hast du den auch, glaube ich, vorgeschlagen, weil ich den vergessen hatte. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass die Zeitreise da nicht so omnipräsent ist. Oder jedenfalls so häufig. Ist schwierig zu sagen. Ich hatte ihn auf jeden Fall nicht mehr auf dem Schirm als Zeitreisefilm, sondern eher als crazy Terry Gilliam-Film mit Bruce Willis.
Wollen wir da jetzt richtig reingehen ins Thema? Weißt du denn eigentlich, dass der auf so einem Kurzfilm von einem französischen Chris Marker-Regisseur beruht?
La Jetée.
La Jetée, so ein Fotofilm ist das, so was Experimentelles.
Ja,
Es steht im Vorspann auch.
Ja, ich habe mir La Jetée letztes Jahr, glaube ich, mal angeschaut. Es ist ein interessantes Werk. Ich fand ein bisschen anstrengend zu schauen. Er geht ja so eine halbe Stunde und es ist nicht meins gewesen, aber ich glaube, er hat ja auch nicht den Anspruch daran gehabt, einen Unterhaltungsfilm zu machen. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass er ja größtenteils irgendwelche Fotos einfach genommen hat, die existiert haben und dann erst ergänzend dazu noch welche angefertigt hat. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Die Idee, aber nur aus Fotos so eine Geschichte zu basteln, ist natürlich total cool. Und dann ist er auch noch so eine abgefahrene Geschichte, die so große Themen anspricht und auch mit Science Fiction und alles. Und
ich glaube, auf den Fotos sind auf jeden Fall so ein Junge und ein Flughafen, Flugzeug, irgendwas. Und dann hast du halt aber auch, glaube ich, auch diese dystopischen Maschinenräume mit Wissenschaftlern und so. Genau. Das sind so diese Fotos. Und er hat die zusammengefügt und mit einem, ich glaube, der hat so eine Off-Stimme draufgesprochen.
Ja, genau.
Das so ein bisschen zu einer Geschichte zusammengeführt hat. Und das die Anlage mit dieser Zeitreise steckt aber da schon drin.
Ja.
Genau. Und die Zeitreise bedeutet ja, wir haben in 12 Monkeys zwei Zeitebenen. Die Zukunft, die dystopische Zukunft. Gibt es da eine Zahl dazu? Ich habe nicht nochmal nachgeguckt. 2025 wahrscheinlich.
Du meinst, die dystopische Zukunft genau. ist 35, glaube ich.
35. Ja. Kommt noch.
Ja, ja, ich warte drauf auf die fliegenden Bildschirmbälle, die aber noch mit Röhren Fernsehern ausgestattet sind und so.
Genau, und die zweite Zeitebene, in die von dort aus zurückgereist wird, ist quasi 96, das ist die Entstehungszeit des Films. Und ja, es gibt noch eine kleine Sequenz, die 90 spielt, so eine Art kleiner Vorgeplänkel.
Ja.
Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil du jetzt beim Rewatch mochte ich auf jeden Fall den 90er-Jahre-Look. Diese, so ein bisschen so eine Dirtiness, die da drin steckt, so eine Materialität. Ich habe manchmal das Gefühl, das atmet auch, das ist haptisch, sagt man.
Es wirkt auch, liegt auf allem so ein bisschen so ein Biofilm drauf, gefühlt. Auch auf diesem schleimigen Bruce Willis am Anfang, dem da der Speicher aus dem.
Genau. Und es startet ja auch 1996 mit einer Großaufnahme von diesem Jungen.
Ja.
Mit der am Flughafen mit seinen Eltern in Urlaubsreise antreten will und dann passieren halt krasse Sachen.
Dinge.
Und es endet auch mit einer Großaufnahme dieses Gesichtes. Es wird zeitschleifenmäßig auch wieder dahin zurückgeführt.
Ich würde auch gerade sagen.
Genau.
Und schöne Augen.
Genau. Das ist auch, dieser Junge ist dann halt, entpuppt sich als, dass das die Hauptfigur ist. Wie heißt er denn jetzt? Ich bin schlecht vorbereitet.
James Cole.
James. Der dann aus dem Jahr 2035 zurückgeschickt wird nach 96.
Zunächst erstmal fälschlicherweise nach 90.
Genau. Und er hat einen Auftrag, denn in der Zukunft ist alles dystopisch. Die Menschen leben unter der Erde, sie können nicht mehr raus, weil draußen gibt es ein Virus in der Luft, der die Menschen tötet. Und deswegen haben sie sich unter der Erde abgeschottet und haben sich technisch weiterentwickelt. Und versuchen nun, in die Zeit zurückzukommen, kurz bevor dieses Virus freigesetzt wurde und den zu finden, der dafür verantwortlich ist. Und das ist so ein bisschen sein Auftrag.
Genau.
Und die Figur von ihm finde ich ziemlich interessant, weil er eigentlich sehr unstet ist. Also ein unsteter, emotionaler, aufbrausender und auch wirrredender Charakter, den ich jetzt als so einen Agenten, der gezielt etwas finden soll, ist ja quasi so eine Art Krimi-Agenten-Thriller-Geschichte.
Ein Timecop.
Genau.
Ein Time Agent.
Ist ja eigentlich überhaupt nicht geeignet, wenn du mich fragst. Bruce Willis spielt ihn übrigens.
Er ist ja ein Krimineller, den sie aus dem Knast da rausholen, mittels eines riesigen Krans, wo sich die Gefangenen dranhängen müssen. Toll. Und
ach ja, als Freiwilliger, ne? Also Freiwilliger
in Anführung. Freiwillig. Ich hatte das so ein bisschen so verstanden, dass sie schon so ein bisschen Brute-Force-mäßig erstmal immer wieder Leute dahin schicken, die Informationen sammeln.
Das glaube ich auch.
Dann der Nächste aufbaut und die Mission ein bisschen gezielter durchführen kann. Warum man dann trotzdem er hat ja schon einen Haufen Informationen, warum man dann für das Ausführen, wenn wirklich einen Kriminellen aus dem Knast.
Na, ich denke auch, wie du sagst, aus Verschleißgründen. Die wollen ihn ja eigentlich verschleißen, oder?
Ja, aber da wurde ja schon viel Vorarbeit geleistet. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, also die haben ja auch Material und Zeit. Also die können ja auch so lange Leute zurückschicken, bis was passiert. Aber man muss natürlich da sagen, da wird auch ein bisschen dieses Kausalitätsprinzip ein bisschen außer Acht gelassen, weil die können da ja sonst was machen. Der Butterfly-Effekt spielt nicht unbedingt eine Rolle in dem Film. Würde ich sagen.
Das ist ja sowieso immer das Problem, das haben wir jetzt gar nicht vorhergeschickt, was immer, das ist ja immer das Paradox bei Zeitschleifen, was du immer eigentlich irgendwie außer Acht lassen musst. Weil ja, ich habe viel zu lange Star Trek geguckt, da wird das ja manchmal auch thematisiert. Ja. Wenn du zurückreist und wenn du nur ein kleines Reiskorn irgendwie anschnippst und was damit veränderst, dann eigentlich kannst du dann gar nicht mehr in deine Zukunft zurückreisen. Die gibt es auf jeden Fall dann nicht mehr.
Und der veranstaltet da ja auch ein großes Rambazamba in der Vergangenheit, mehrfach.
Und kommt trotzdem mehrfach, er hüpft mehrfach hin und her innerhalb der Geschichte.
Und es verändert sich in der Zukunft nichts. Und er ist ja mehrfach in den Nachrichten und alles. Und es ist, aber das ist glaube ich, Terry Gilliam, der hat sich da wahrscheinlich gesagt, mir ist das alles scheißegal. Ich mache das jetzt so, wie ich mir das denke. Und dann, es muss auch ein bisschen Bombast haben, es muss ja dieses Abgedrehte haben.
Der Coup ist ja eigentlich, dass man ihn als Wahnsinnigen auch lesen könnte.
Ja.
Also der ganze Film spielt damit, er, wenn er 1990 ganz am Anfang des Filmes zum ersten Mal ankommt und merkt, dass er in der falschen Zeit ist, dann redet, dann ist er ja auch irgendwie nackig und redet komplett wirr und wird natürlich von der Polizei aufgegriffen und erstmal in eine Psychiatrie gesteckt. Und man kann von dem Moment an auch den Film erstmal so anschauen, könnte es sein, dass er sich das mit der dystopischen Zukunft einfach einbildet. Und er ist wirklich einfach nur wirklich schrecklich paranoid. Ja. Oder schizophren oder beides gleichzeitig. Mhm. Also ich finde, man kann den ganzen Film komplett so lesen, wenn man möchte. Aber er hat natürlich eindeutige Zeitreiseverweise.
Ja, also für mich stellt sich diese Frage tatsächlich nicht, ob er sich das alles einbildet. Das liegt halt einfach daran, dass man mir die Zukunft zeigt im Film. Natürlich kann das seine Einbildung sein.
Ja,
es
kann
nur
sein Kopf sein.
Eben.
Ja.
Bei mir ist ja einfach der Gedanke nicht aufgekommen. Es ist natürlich eine interessante Interpretationsansatz. Und der spielt auf jeden Fall viel mit, geistiger Verwirrung. Wo natürlich auch ein Brad Pitt am Anfang mal so zeigen kann, was er auch so in die überdrehte Richtung so drauf hat. Der ja auch so seine Sternstunde auf jeden Fall auch im ersten Drittel hat, in dieser 1990-Zeitebene.
Als Insasse in der Psychiatrie.
Als Insasse in der. Und die Psychiatrie ist auch so toll ausgestattet. Das ist ja auch so ein komplett heruntergerocktes Haus mit Fliesen an der Wand. Die Farbe, die irgendwo dran ist, blättert so ab. Es ist dieses klassische Horror-Sanatorium, was da so ein bisschen gezeigt wird.
Auf jeden Fall, ja. Ausstattungsmäßig ist Terry Gilliam ja sowieso einer von den allerbesten, ideenreichsten, kreativsten Köpfen, die man sich so vorstellen kann. Und das ist ja egal, in welcher Zeit wir uns befinden, immer auch schön anzugucken.
Ja, auf jeden Fall.
Aber mir fällt gerade ein, wenn du das so sagst, dass er sich ja überhaupt nicht schert um diese Kausalitätsparadoxon. Aber letztendlich spielt der Film ja schon damit, dass alles, was sie, er kann ja irgendwie auch in die Zukunft telefonieren, das funktioniert ja mal und mal nicht. Und diese Idee mit den 12 Monkeys, die bringt er ja aus der Zukunft mit, weil es da so einen Telefonanruf gab, was sie irgendwie wiederhergestellt haben.
Stimmt, da hast recht.
Und dann erzählt er das dieser Brad Pitt-Figur und erzählt ihm auch, dass er auf der Suche nach dem Virus ist. Und am Ende gibt es ja diesen Moment, wo er drüber nachdenkt, ob er nicht der Schuldige ist, weil er das Brad Pitt überhaupt erstmal eingeimpft hat.
Das habe ich gar nicht, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich habe jetzt gerade wirklich das hat mir jetzt gerade was eröffnet. Ja.
Also es sind schon viele coole Gedanken auch abseitige drin, muss ich sagen.
Ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen, reden wir jetzt auch über Auflösung?
Über die Auflösung? Weiß ich nicht, weil letztendlich der Film ja doch schon eine Weile alt ist und eigentlich sollten alle den gesehen
den
haben.
Sollte man
wir müssen
gesehen
ja nicht,
haben.
Nicht ganz alles auflösenderweise verraten.
Das ist ein guter Ansatz. Dann würde ich das jetzt einfach, was ich dazu sagen wollte, nicht sagen. Also, schaut diesen Film, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Es ist großartig, er macht wahnsinnig viel Spaß. Ist aber auch, ich glaube, dass der einen auch wirklich sehr herausfordern kann. Er ist auch ein bisschen gruselig auf jeden Fall, finde ich, an manchen Stellen.
Was findest du gruselig an dem Film?
Also erstmal dieses, wenn man sich in diese Figur von Bruce Willis hineinversetzt, jemand, der halt einfach mehr weiß als andere und der großes Unheil verhindern kann. Und dir wird nicht geglaubt, du wirst sogar dafür bestraft, dass du versuchst, da irgendwie die Menschheit zu retten und wirst in so ein Sanatorium gesteckt, wo man dich mit Drogen zupumpt, wo man dich an einen Tisch kettet. Und dann hört er ja auch immer noch diese Stimme zwischendrin, wenn er alleine ist, diese raue Stimme, die ihm was erzählt. Und ich glaube generell, diese Zukunftsvision, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich den Film gesehen habe, vielleicht so 15, also zum ersten Mal, da fand ich das schon, das habe ich mir gedacht, das ist eine Welt, in der möchte ich nicht leben. Da finde ich irgendwie jede Ecke irgendwie ein bisschen creepy. Und dann auch noch, wenn dann die Wissenschaftler da sitzen und mit diesen Vergrößerungsgläsern vor ihren Gesichtern. Und das hat für mich einen gewissen gruseligen Faktor. Es ist eine, ich würde eher sagen, gruselig als Horror.
Diese Zukunft, die ist sehr gruselig und man wünscht natürlich dieser James Bruce Willis Figur, dass er auf jeden Fall den Typen findet, der das Virus sozusagen in die Welt streut und damit es eben diese Zukunft nicht gibt. Und ich würde auch sagen, wir verraten nicht alles, weil am Ende vielleicht doch nicht alles ganz so wird, wie man es sich wünscht oder vorstellt oder vielleicht doch. Ich finde, der Film spielt halt mit ganz vielen verschiedenen Elementen und am Ende, ich bin schon zufrieden gewesen.
Ja.
Auch wenn es, ja, nicht nur glücklich ist. Oder nicht nur zufriedenstellend. Zufriedenstellend auf eine Art und Weise, dass ich als Filmegucker sagen kann, da, wie sagst du das so schön, es gab ein Payoff.
Es gab ein Payoff.
Ich kann aus dem Film rausgehen, befriedigt.
Ja,
aber es muss nicht unbedingt durch ein glückliches Ende sein.
Ich wollte das vermeiden mit dem glücklichen Ende. Man sagt ja, in der Wissenschaft kann man ja auch mit negativen Ergebnissen arbeiten.
So kann man das auch ausdrücken.
Ja. Und,
das heißt jetzt aber nicht, dass es ein unglückliches Ende hat. Das ist so schwierig, darüber zu reden, wenn man nicht über das Ende reden will.
Der Film hat kein Ende.
Er hat kein Ende. Es bleibt die Schleife bestehen.
Nee, ich wollte jetzt irgendwie wieder rauskommen aus dieser Situation. Der Film hat ein Ende. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich gucke
keinen Film. Ein befriedigendes Ende, genau.
Der Film ist von vorne bis hinten ein tolles Erlebnis und man geht raus und denkt sich, da habe ich aber was Tolles gesehen.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals im Kino war, 1997.
Ja, ich auch gerne
im Kino gesehen. Und ich fand den schon mindblowing. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie jede Woche einmal im Kino war. Mhm. Ging ja auch finanziell gar nicht als 17-Jährige oder so. Aber das war, der hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Und wir haben noch nicht über die weibliche Figur gesprochen.
Ja.
Die finde ich auch richtig gut geschrieben.
Ja.
Weil die am Anfang ist sie Psychiaterin und am Ende wird sie Freundin von James.
Ja.
Und wird aber gleichzeitig, am Anfang ist sie wirklich Wissenschaftlerin und straight und durchkalkuliert. Und ich finde, dass sie immer aber emotionaler wird und empathischer wird und sympathischer wird und durchgeknallter wird und einen richtigen so einen Switch hinlegt, so einen Character-Change, den ich sehr interessant finde. Du nicht?
Bedingt. Ich fand sie am Anfang auch schon empathisch, weil ich habe eben schon diesen zugeschleimten Bruce Willis angesprochen und sie setzt sich halt mit in seinen Käfig und versucht ganz empathisch mit ihm zu reden und ihm zu helfen. Wohingegen so dieser Leiter dieses Wards da so ein bisschen, ja, so, nee, es ist ein Psycho, wir müssen den mit Drogen zupumpen und so. Deswegen, ich fand ihren Wandel nicht so von, nicht 180 Grad der Junge auf jeden Fall. Sie hatte, glaube ich, schon die Tendenzen dazu, vielleicht einfach. Und sie ist ja auch sehr, sehr, sehr lange, ist sie ja trotzdem nicht auf seiner Seite, sondern, also sie versucht ihm zu helfen, aber ist nicht in seinem Film mit drin. Das muss er tatsächlich erstmal beweisen durch ein, Story-Element, das ist das Kind, das in den Brunnen gefallen ist. Und ich, diese Beweisführung überzeugt sie dann halt davon, dass sie vielleicht doch auf der falschen
Fährte war. Darüber kann man ja reden. Irgendjemand auf Letterboxd hat nämlich geschrieben, das habe ich gelesen, dass es diese Geschichte mit dem Jungen und dem Brunnen tatsächlich irgendwie in echt dann mal gegeben hat. Also der Film erzählt diese Geschichte, dass im Fernsehen wird berichtet von einem Jungen, der in den Brunnen gefallen ist und alle machen sich total verrückt und wollen ihn da retten. Und James sagt dann so, ach, der ist doch gar nicht im Brunnen gefallen, das ist nur ein Hoax, was die Kids da auf dem Bauernhof da gespielt haben.
Hat er als Kind erfahren.
Genau, und diese Geschichte kennt er, die hat er als Kind erlebt. Und er ist ja als Kind in dieser Zeit.
Genau.
Und irgendwann stellt sich das tatsächlich eben heraus im Fernsehen. Und das sieht sie als Psychiaterin und glaubt ihm dann daraufhin.
Genau.
Und diese Geschichte, die muss es wirklich, also ne, der Film ist 97, die muss es ein paar Jahre später wirklich gegeben haben. Ja.
Ich hätte jetzt vorher gedacht.
Als hätten die Kids sich diesen Film angeguckt und gesagt, das machen wir auch.
Ja gut, aber dann haben die den Film nicht zu Ende geguckt, weil das ist keine gute Idee.
Und er sagt ja dann irgendwie auch noch, naja, vielleicht haben die das im Fernsehen gesehen oder so.
Ja.
Oder ich habe das im Fernsehen gesehen.
Ich sag's mal so, es ist jetzt eine Sache, die, also ich glaube, das ist mehr als einmal vorgekommen, sowas.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Ja.
Also es ist schon jetzt mit dem ein fieser Trick gegenüber den Erwachsenen, wenn man sowas macht als Kind.
Ja, das ist, also da müssen deine Eltern auf jeden Fall auch eine hohe Rechnung für den Einsatz bezahlen. Also in Deutschland kannst du sowas nicht machen. Mach das nicht.
Mach das nicht.
Auf gar keinen Fall. Es ist wirklich in jedem Fall ein Blödsinn. Und da fällt mir was ein, das ist mir gestern auch aufgefallen, weil der Film beschäftigt sich auch ganz viel damit, wie der Mensch mit Tieren umgeht.
Mhm.
Das ist mir in der Szene vor allem deswegen aufgefallen, weil sie einen Affen mit einer Infrarotkamera auf dem Kopf, auf einem kleinen Helm und einem Tütchen mit einem Roastbeef-Sandwich in diesen Bohnen reinschicken, damit der Junge A was zu essen hat, weil der ist ja schon ein paar Tage drin, und mit der Infrarotkamera kann man halt gucken, ist da was. Und die setzen halt wirklich ein Tier für sowas ein, was natürlich moralisch höchst fragwürdig und verwerflich ist. Und natürlich geht es später auch noch sehr stark um diese Tierversuche, die von Brad Pitts Vater durchgeführt werden. Das ist ein großer, das ist ein Virologe, die arbeiten mit, ich weiß nicht, ob das jetzt Pharmaindustrie ist oder was auch immer die da machen. Ja, ich denke auch, weil das war ja auch die Bourgeoisie, die man da gezeigt hat. Ne? Da steckt Kohle dahinter. Und und die Tiere, die kommen ja gleich am Anfang des Films auch schon vor. Das heißt, dieses Tierthema wird ja auch gleich am Anfang schon etabliert. Bruce Willis ist ja ganz am Anfang vom Film, noch bevor er das erste Mal durch die Zeit reist, wird er ja quasi als, ich sag mal, Forschungsassistent eingesetzt. Also man nutzt da die Gefangenen, die können da, glaube ich, ihre, also er sitzt ja im Knast, und die können da, glaube ich, ihre Strafe reduzieren, indem sie quasi an die Oberwelt gehen, weil die Menschheit lebt unter der Erde, sie gehen an die Oberwelt und sammeln da Specimens, was ist das deutsche Wort? Proben, sie sammeln Proben, sie müssen so
Tiere, Spinnen
Insekten
und Kellerasseln und sowas, genau.
Und was genau damit gemacht wird, wird nicht erklärt. Wahrscheinlich versuchen sie mit dem Virus dann da irgendwie zu arbeiten, weil die sind dem ja ausgesetzt, und man fragt sich, warum sterben die Tiere nicht? Und da laufen durch New York, ich glaube, es ist Philadelphia, oder? Da laufen dann auch die Zootiere, die freigelassen wurden, rum. Das heißt, man sieht dann halt auf so einem schneebedeckten Hochhaus sieht man dann auf so einem Vorsprung einen Löwen langlaufen und sowas. Und das wird ja gleich am Anfang schon etabliert und zieht sich im Prinzip durch den ganzen Film. Das heißt, man kann den auf jeden Fall auch als Kritik am Menschen mit, oder die zumindest die Kritik am Menschen im Umgang mit Tieren steckt da auf jeden Fall auch mit drinne und wird immer wieder erwähnt. Und das ist mir erst bei dieser ganz kurzen Szene, wo man diesen Affen einblendet, aufgefallen. Und ich glaube, so Rebellion gegen Tierversuch oder so generell, dass das so skandalisiert wurde, oder was natürlich auch richtig ist, das ist, glaube ich, auch so in dieser Zeit erst so groß aufgekommen, weil vorher hat sich da vielleicht auch nicht so viel Leute drum geschert. Da habe ich natürlich jetzt nicht recherchiert. War ja auch
also ich bin mit der Mickey Maus groß geworden, ja. Und da stand schon immer drin, ne, rettet die Wale und spendet an den WWF.
Okay.
Also ja, das ist so ein 90er-Ding.
90er-Ding, ja. Mhm. Ein paar Jahre später, 28 Days Later, fängt im Prinzip so an, wie 12 Monkeys fast aufhört. Und da ist auch wieder dieses Tierschutzthema. Wieso?
Psst. Nee.
Nee, das ist nur ja so. Nicht das Ende. Also nee, da haben wir noch weiter hinterliegende Ereignisse angesprochen eben.
Das stimmt. Ja. Stimmt, da geht wirklich auch so los mit.
Genau, ja. Auch mit Affen.
Also der Film aber an sich ist ja schon cool zu gucken. Der ist, man muss schon ein bisschen dranbleiben und auch kann hier und da ein bisschen nachdenken.
Ja.
Aber an sich finde ich den sehr unterhaltsam.
Ja.
Und vielleicht nicht der einfachst unterhaltsame. Also es ist so unterhaltsam mit Anspruch, oder? Würde ich den mal beschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, als ich den das erste Mal angeschaut hatte, habe ich mittendrin abgebrochen. Das war aber, glaube ich, irgendwie so eine Zeit, wo ich auch nicht so krass empfänglich dafür war. Ein paar Tage später dem dann nochmal eine Chance gegeben und war sehr, sehr begeistert davon. Was mich halt immer total gecatcht hat bei dem und warum ich auch sage, das ist mein Lieblings-Terry Gilliam-Film, ist der Stil, wie er aussieht, wie er sich anfühlt und diese Abgedrehtheit, die aber auch so ein bisschen geerdet ist. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist halt dieses Terry Gilliam-eigene. Das ist einer der wenigen Regisseure, die wirklich so eine ganz eigene Handschrift haben, finde ich.
Genau, dieses Abgedrehte. Mir fällt gerade ein, dass die Bilder sehr schräg sind in diesem
Film. Dutch Angles,
ja. Ja, immer. Also fast ausschließlich. Es gibt ganz wenige, die
wirklich so viel?
Ja, vor allen Dingen immer, wenn Bruce Willis im Bild ist.
Ja, weil und er das, ja der Verrückte ist.
Genau. Und ja. Das Zweite ist, dass diese Welt, die er da erschafft, diese Zukunftswelt, da hast du ja manchmal nur solche so ganz merkwürdige Räume, wo überall Plastikvorhänge,
ja.
so weiße, halbtransparente Plastikvorhänge hängen und du denkst, wo hat er das denn wieder aus dem Billigramschladen rausgeholt? Ja. Aber da ist von hinten dann so Licht und dann huschen da immer so Schatten vorbei und es sieht trotzdem richtig cool aus. Oder die eben diese Ideen mit diesen Geräten, die da entwickelt werden, mit so ganz vielen verschiedenen Bildschirmen, ja. so kugelartiges Teil, so eine KI, die sich dann mit ihm auch, glaube ich, unterhält. Oder die anderen, die sich mit ihm darüber unterhalten.
Wissenschaftler.
Genau. Also das sind schon, das ist dann ja sehr haptisch auch. Also
ja,
abgedreht,
ja.
Schon, aber irgendwie auch sehr nah. Also man kann sich das schon vorstellen, dass es das alles gibt.
Auf jeden Fall.
Das finde ich so faszinierend an ihm.
Das ist wie, keine Ahnung, wie der Hobbykeller eines Verrückten. Vielleicht. Genau. Das mit diesen Plastikvorhängen aus dem 1-Euro-Shop, das ist, aber du musst mal drüber nachdenken, die sind ja von der Erdoberfläche vertrieben worden. So, die haben unter der Erde, haben die jetzt keine großen Industriehallen, wo sie richtig.
Es ist glaubwürdig.
Es ist glaubwürdig, ja. In seiner Abgedrehtheit funktioniert es einfach so toll. Und das ist so eine Sache, die ist Terry Gilliam auch sehr eigen, weil das können auch nicht alle.
Nee.
Bei manchen wirkt es lächerlich.
Deswegen 12 Monkeys einfach auch mal angucken.
Unbedingt, unbedingt.
Wir müssen über den nächsten Film, der ein japanischer ist und damit ein bisschen exotischer. Haben wir jetzt ein bisschen weniger Zeit, glaube ich.
Okay, das ist ja auch okay, weil es ist ein kurzer Film.
Und das stimmt, der ist 71 Minuten.
Genau, und ich würde auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil je mehr man darüber spricht, desto mehr nimmt man vielleicht vorweg dann.
Beyond the Infinite 2 Minutes heißt er bei uns, ist Direct-to-DVD-Release gewesen. Er ist in ein paar Festivals gelaufen. Du hast ihn da auch gesehen,
ne? Ich habe ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, 21. Der ist dann aber tatsächlich relativ zügig sogar auf Blu-ray in Deutschland rausgekommen mit deutschem Ton und allem.
Es haben sehr viele Podcaster darüber geredet,
die
den gesehen haben und fanden den alle super.
Ja.
Und da war ich auch sehr angefixt und wollte den unbedingt schauen. Und es ist ein sehr, sehr, sehr unterhaltsamer und lustiger und kurzweiliger Film über 2 Minuten Zeitschleifen in einem japanischen Restaurant. Wollen wir noch mehr verraten?
Es sind offene Zeitschleifen. Da könnt ihr jetzt draus machen, was ihr wollt.
Ich beschreibe mal die Eingangsszene. Also ich habe Schwierigkeiten mit diesen japanischen Namen, aber der Protagonist, mit dem wir in die Geschichte hineingehen, ist halt Restaurantbesitzer und er wohnt auch gleich über dem Laden, verabschiedet sich von seiner Kollegin, ich gehe jetzt hoch, und als er dann in seiner Wohnung ist, guckt ihn aus seinem Rechner er selbst an und sagt so, hey du, ich bin dein Zukunfts-Ich. Und ich rede hier von dem Rechner unten aus dem Restaurant zu dir und das sind 2 Minuten Zeitversetzung, sagt er einfach so. Mhm. Und übrigens, du musst jetzt mal runter ins Restaurant kommen, damit du dir selbst das was und so weiter sagen kannst.
Ja.
Also völlig gaga, aber das ist der Einstieg in den Film. Er geht natürlich runter ins Restaurant, sieht da den Rechner, sieht sich selbst gerade in seine Wohnung kommen und erzählt ihm genau diesen Text wieder.
Ja, ich finde, der spielt das auch so wunderbar verdattert, so also als könnte das jetzt, als würde er jetzt diesen Moment sich gerade versuchen zu erschließen. Und das ist ja auch das Schöne, wenn sein Zukunfts-Ich ihm sagt, ich bin du, aber in 2 Minuten sagt er nur so, ach was. Das ist so richtig. Und ich weiß auch noch, damals im Kino haben, glaube ich, wirklich alle laut aufgelacht und so geht's dann halt auch weiter. Ich finde, man sollte vielleicht eine Information zu dem Film noch sagen, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Das ist ja eine einzige Plansequenz. Also es ist einer von diesen One-Shot-Filmen oder One-Take-Filmen.
Nee.
Doch.
Nee.
Doch.
Meinst du, der ist nicht nah? Der ist geschnitten.
Bei einer Stelle war ich der Meinung, ich habe einen versteckten Schnitt gesehen. Aber das ist so ein One-Shot-Ding.
Ich sag nichts dazu. Ich habe darauf nicht geachtet, weil ich wieder sehr angetan war von der ganzen Situation und wie schön die auch, mit wie viel Enthusiasmus das auch gespielt wurde von den, da kommen ja dann nach und nach immer mehr Leute dann auch dazu in die Szene. Und das ist total verrückt, weil jeder, der neu dazukommt, dem wird das ja Ganze nochmal erklären.
Ja.
Und irgendwann sitzt man halt da und so, wie oft willst du das denn noch erklären? Es wiederholt sich ja immer in den beiden Bildschirmen.
Ja.
Und es macht trotzdem so unglaublich viel Spaß. Und mir ist das nicht aufgefallen, als wenn du das jetzt sagst.
Doch, es ist wirklich so.
Nee.
Doch. Recherchiere nochmal, in der Zeit kann ich vielleicht noch ein paar Worte dazu verlieren, was ich zu dem, was du gerade gesagt hast, verlieren, weil die Leute, die dann nach und nach dazukommen, die sind da auch eigentlich total direkt dabei. Also die meisten von denen muss man das tatsächlich nicht erst noch groß und breit erklären. Die glauben das tatsächlich relativ schnell. Man kann es natürlich, das geht ja auch innerhalb von,
Japaner.
Es geht ja auch innerhalb von 2 Minuten.
Ja.
Dass du das ja beweisen kannst. Das ist ja das Schöne an der Sache. Und es ist auch so ein chaotischer, lustiger Haufen. Ich glaube, wenn man in diesem Freundeskreis wäre, müsste man sich die ganze Zeit, ganze Zeit würde man sich totlachen. Der eine telefoniert dann so direkt, nachdem er das erfahren hat, telefoniert er mit seinen Freunden. Ja, komm mal her, wir haben hier einen Rechner, der kann in die Zukunft blicken. Nee, bring den nicht mit. Ach, wenn es unbedingt sein muss, dann bring ihn halt mit. So, das ist halt auch eine Sache, damit geht man nicht unbedingt direkt hausieren, weil dann rennen sie dir das Café ein, aber es funktioniert dann. Und es gibt dann natürlich auch noch einen kleinen Konflikt, der gelöst werden muss. Und ein Konflikt, ja, meistens keine Story. Und der wird natürlich wunderbar mit Hilfe dieses Zeitreise, ja, es ist ein Zeittunnel, wird es, glaube ich, genannt. Visueller Zeittunnel wird es mal erklärt. Deswegen muss man ja auch ganz klar sagen, in diesem Film gibt es nicht diese klassische Zeitreise, die wir jetzt in Zurück in die Zukunft, 12 Monkeys haben mit einer Zeitmaschine oder sowas. Da wird nur in die Zukunft geblickt. Hm. Und dann ganz normal hingereist, wie wir jetzt auch in die Zukunft reisen, mit Warten.
Aber ja, irgendwie sind ja diese zwei Geräte schon in unterschiedlichen Zeiten, auch wenn sie im selben Raum am Ende auch landen.
Das ist so
was
witzig,
so total bescheuert ist und trotzdem funktioniert. Ich könnte mich da jedes Mal, weiß ich nicht, ich freue mich da mal tot, weil ich irgendwie das glaube, dass es funktioniert, so wie es da auch präsentiert wird.
Es wird so realistisch, da, weil das wirklich nur ein Rechner ist, der da steht und man sieht, es ist so toll. Hast du noch mal geguckt wegen dem One-Take?
Es steht da, es wurde in 7 Tagen gedreht, und aber als ob es ein One-Shot-Film wäre.
Okay.
Das heißt, es gibt verdeckte Schnitte. Keine Ahnung. Jetzt hätte ich einen Auftrag, den noch mal zu gucken und daraufhin zu überprüfen.
Ja, also er ist auf jeden Fall.
Er hat
Fall
so einen Flow auf jeden Fall. Diesen Treppe hoch, Treppe runter, in den Raum rein, in den anderen Raum rein und dann Fokus auf die eine Figur, Kamera wieder zurück, Fokus auf die nächste Figur, lauf der hinterher. Das haben die schon schön. Also das funktioniert gut.
Also der Film ist auf jeden Fall in erster Linie eine Komödie, und das Comedy-Potenzial oder beziehungsweise die Witze bauen halt eben auf diesem Zeitreise-Aspekt auf. Und damit funktionieren auch die Pointen sehr gut. Und es ist wirklich wahnsinnig, wie viele kreative Gags damit umgesetzt werden.
Aber weißt du, was auch an dem Film richtig cool ist, dass das so vorausgesetzt wird, ne? Also die Zeitschleife beginnt ja einfach, indem wir, was ich vorhin beschrieben habe, den Typen dabei beobachten, wie er sich selbst anquatscht. Also das wird überhaupt gar nicht erklärt, sondern einfach so, bimm, es ist halt einfach so.
Es kann ja nicht erklärt werden. Das ist ja das.
Und aber diese Idee von Kausalität wird ja komplett auf den Kopf gestellt, und weil, wie du das jetzt sagst, darauf beruhen halt auch einige von den Witzen.
Ja.
Gerade wenn das dann brenzlig wird und man sich überlegt, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und ne, dieses, was tue ich jetzt, um das und das zu bewirken, wird halt komplett. Also
darfst du nicht zu viel sagen. Das nimmt, glaube ich, die beste Gag-Szene fast vorweg. Es ist, es wird aber auch im Film, glaube ich, einmal direkt angesprochen, wie dieses Kausalitätsparadoxon überhaupt, also wie kann das sein, weil es geht ja eigentlich nicht. Es muss ja einen Anfang haben, den es aber nicht hat. Aber der Anfang könnte, also wenn es irgendwo einen Anfang hat, dann wird er ja auch durch das Rückläufige wieder aufgelöst. Es ist auch, der Film, der kann einem Kopfzerbrechen bereiten, möchte er nicht unbedingt, aber das Potenzial ist da. Und das ist auch das Schöne an der Sache, weil das ist, glaube ich, ein Film, der ist für jeden was. Außer für Leute, die sagen, sie brauchen riesige Bilder, IMAX, teure Ausstattung, weil
der ist ja mit Handy gedreht, ne?
Er ist mit Handy gedreht, also das muss man vielleicht dazu nochmal sagen, der ist ein sehr, sehr kleiner Indie-Film gewesen. Ich hatte mal das Budget rausgesucht, also es ist nicht keine genaue Zahl drin, aber es wären immer so um die 20.000 US-Dollar dafür genannt, und das ist ja natürlich einfach
fürs Catering.
Ist ja das meiste wahrscheinlich fürs Catering, vielleicht noch die Miete für dieses Café. Und eingespielt hat er halt eben mehr oder weniger im Boxoffice gar nichts, weil er eben nicht regulär ins Kino gekommen ist, sondern nur auf Festivals lief. Ist aber, glaube ich, auch ein Film, der hat über Hörensagen, über Podcasts und Medien im Prinzip dann sein Home-Video, seinen Platz im Home-Video gefunden. Ich glaube, der ist schon ganz gut auch über die Ladentheke gegangen, die DVD.
Ich finde auch, dass es ein super Partyfilm ist, den du auch mit so Freunden mal gucken kannst.
Ja, auf jeden Fall.
So aus purer Langeweile. Der ist ja eben auch nicht so lang, also um mal Zeit zu überbrücken.
Das ist der perfekte Film für eure Freunde, die sagen, ach nee, ich will keine Filme gucken, ist nicht so mein Ding, so, die dazu mal zu zwingen, weil das wird die überzeugen.
Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen abgefuckt hat, war die deutsche Synchro.
Ach Gottes Willen.
Und ich habe dann wieder umgestellt auf Japanisch und habe dann lieber wieder ein bisschen mitgelesen, weil ich es so viel schöner finde, wenn die halt sich, sie können ja sehr emotional werden, die Japaner, wenn die sich dann so in Rage reden, klingt einfach im Original besser, als die Deutschen kriegen dieses Japanische nicht hin, finde ich.
Das ist richtig, das ist halt
das sieht immer das hört sich auf Deutsch kasprig an.
Ja, nicht nur das, ich finde halt häufig auch, werden die Voice Actor nicht unbedingt perfekt gecastet dafür. Ich glaube, das ist auch schwierig. Ich habe den Film auf dem Festival in O-Ton gesehen mit Untertiteln. Da wurde ja auch im Kinosaal viel gelacht, das heißt, dem macht es auf jeden Fall keinen Abspruch. Wir haben ihn dann, ich hatte ihn jetzt noch mit einem Kumpel nochmal angeschaut, da haben wir ihn auf Deutsch geschaut. Ich habe dann zwischendurch mal kurz auf Japanisch mit Untertiteln umgeschalten. Haben uns dann allerdings dafür doch für das die deutsche Synchro entschieden, weil wir hatten ja auch schon mal auf im O-Ton gesehen. Und das stimmt, das nimmt dem vielleicht auch ein bisschen was ab. Wir haben trotzdem viel gelacht. Das muss man auf jeden Fall sagen. Dass da die Synchro nicht, jetzt den Witz nicht zerstört. Obwohl ich bei ein paar Sachen, es wird an einer Stelle wird mal irgendwo ein Wort buchstabiert, wo ich mich dann gefragt habe, wie haben sie es dann im Original gemacht? Da spielen sie Wortkette. Das ist auch so geil, weil das ist, glaube ich, die erste Sache, die er sein Zukunfts-Ich nach der Entdeckung dieses Zeittunnels mit sich selber macht, sagt, hallo, ich bin du aus der Zukunft, ach was, ja okay, spielen wir Wortkette, da muss man irgendwie, einer sagt ein Wort und der nächste muss ein Wort sagen, mit dem letzten Buchstaben fängt das, glaube ich, das nächste an. Und dann spielen die das und dann macht er einen Fehler und sagt, nee, das fängt aber nicht mit E an. Und das ist so witzig, weil das Erste, was du mit so einem Zeittunnel machst, ist so ein Blödsinn. Und natürlich kommt es dann, wie es kommen muss. Die denken sich auch früher oder später, man kann das natürlich auch für finanziellen Gain einsetzen. Ja.
Aber in 2 Minuten ist so schwierig.
In 2 Minuten ist schwierig. Deswegen, also das ist auch eine sehr absurde Geschichte, die sich da mit dem Geld daraus gedacht. Also das ist wirklich ein bisschen sehr weit hergeholt.
Ja, wobei es gibt ja noch diese zweite Sequenz, ich deute sie nur an, wo es um eine eventuelle Romanze geht und also sich eine sich anbahnende und die Frage, soll ich sie ansprechen oder nicht. Und da wird das Ganze ja auch ad absurdum geführt in der Szene mit dem Geld, das funktioniert dann plötzlich. Also das spielt halt auch mit solchen Überraschungen. Yeah. Warum funktioniert das andere vielleicht nicht oder umgekehrt? Ja. Also hast du schon auch drinne.
Ich weiß, welche Überraschung du meinst. Die hat mich auch, die hat mich beim zweiten Mal auch noch erwischt.
Aber das ist, weil er sich selber verarscht am Ende.
Ja, das ist so schön an der Sache. Und vor allem, und das meine ich auch, das ist ja das, was sie mal mit diesem Kausalitätsprinzip, was sie selber im Film ansprechen. Du musst jetzt so, du bist gezwungen, so zu handeln, weil du es nämlich gesehen hast, dass es so passiert. Und weil in der Zukunft, die Zukunft sagt, es wird so passieren. Deswegen darfst du jetzt gar nicht anders handeln. Und da denken die sich, ja, dann muss ich es ja so machen. Und das ist so witzig, aber würden sie anders handeln, dann würde sich ja auch die Zukunft verändern, in der sie das dann wieder erzählen. Das heißt, wir würden das gar nicht mitkriegen. Das heißt, der freie Wille ist trotz dieser Determination durch die Zukunftsnachrichten ist ja trotzdem gegeben. Aber wir wissen ja gar nicht, dass es anders ist. Weil das verändert ja auch die Nachrichten, die wir in der Vergangenheit von der Zukunft empfangen. Das ist toll. Das ist ganz, da kann man richtig, richtig schön tief reingehen.
Finde ich mich auch. Also deswegen, perfekter Partyfilm. Du kannst über diese Sachen reden, wenn du möchtest, aber du kannst auch einfach nur lachen.
Danach, nach diesem Film ist auf der Party auf jeden Fall viel Diskussionsbedarf da, wenn man möchte. Das ist besser als Dinner for One.
So, genau. Wir machen jetzt den Teil 2 zum Thema Zeitreisefilme. Und wir haben jetzt einen Film auf der Liste, den finde ich ja ganz schwierig. Das muss ich jetzt mal vorweg schicken. Und das ist auch einer, den mit Sicherheit die wenigsten Menschen kennen werden. Davon gehe ich aus.
Okay, mit dem fangen wir an.
Mit dem fangen wir an. Okay. Wir machen Tenet nachher. Für alle, die was über Tenet hören wollen, die können jetzt vorspulen oder
nein,
so im Podcast.
Nein, wir werden Informationen und Meinungen zu Tenet auch jetzt in dem Segment zu dem anderen Film einstreuen, damit ihr das hören müsst.
Genau, aber wir sprechen jetzt über Primer. Das ist ein Film aus dem Jahr 2004, aus Kanada. Und der Filmemacher Shane Carruth ist komplett unbekannt, hat insgesamt sowieso auch nur 2 Filme gemacht und ist eigentlich gar nicht Filmemacher, sondern Mathematiker, interessanterweise, der sich gedacht hat, ich mache mal einen Film über Zeitreise.
Und das merkt man diesem Film wahnsinnig an.
Das ist interessant, weil man kann über diesen Film jetzt zum Einstieg gar nicht so viel sagen. Der ist relativ kurz auch. Wir hatten einen anderen Teil über Beyond the Infinite Two Minutes gesprochen. Der ist 71 Minuten. Ich glaube, Primer ist 77 Minuten oder so. Nicht wirklich viel länger. Aber der fühlt sich doppelt so lange an, weil man muss die ganze Zeit permanent mitdenken bei diesem Film.
Richtig.
Und die Handlung kurz zusammenzufassen, finde ich extrem schwierig. Wir haben auf jeden Fall zwei Protagonisten. Die heißen beide irgendwas mit A, Abe und Aaron. Richtig?
Ich wusste nur noch Abe.
Abe und Aaron. Und das ist auch Shane Carruth selbst, der Filmemacher, mit wahrscheinlich seinem besten Kumpel.
Aaron ist Shane Carruth, genau.
Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass das ein Garagenfilm ist. Also, dass es jetzt Menschen, eben wirklich ein Liebhaberfilm, so ein, ich habe einfach mal Bock, das zu machen und auszuprobieren und lade meine ganzen Freunde und die Familie dazu ein und drehe auch noch in meinem eigenen Haus oder so, fühlt er sich an.
Ja, 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 auf jeden Fall. Genau. Würde mich wundern, wenn nicht so wäre.
Und es geht, und im Endeffekt thematisiert er ja auch, dass Typen nichts Besseres zu tun haben, als in ihrer Freizeit in der Garage irgendwie so eine Zeitreisemaschine zu bauen, die so aussieht wie eine große Tiefkühltruhe, die dann in so einem Store rumsteht. Yeah.
Das ist so ein bisschen dieser Guys would literally do anything else but going to therapy Meme.
Okay.
Diese, ja, okay, den kennst du nicht.
Nee, den kenn ich nicht. Du kannst es erklären für alle, die nicht.
Nee, okay, das geht einfach nur darum, dass, also wenn, und das betrifft meistens Männer, wenn die halt ein sehr, sehr seltsame Sachen machen oder nischiges Hobby haben, würden die halt eher so komplett abstruse Hobbys betreiben, anstatt einfach mal eine Therapie zu machen und vielleicht. Das ist ein bisschen gemein für
und
Leute,
das
die
vor allen
Hobbys.
Dingen entweder im Keller oder in der Garage. Oder
natürlich, also die hätten auch eine Modelleisenbahn da aufbauen können.
Aber sie basteln dann irgendwann. Ich finde ja den Einstieg in diesen Film auch schon so mega komisch, weil da sitzen, da sind sie ja noch zu viert und sitzen an einem Tisch rum und haben so Zettel und Briefumschläge und unterhalten sich über Zeug, was überhaupt keinen Sinn macht aus meiner Perspektive.
Ja.
Und man hat das Gefühl, sie wollen irgendwie eine Firma zusammen gründen.
Ja.
Ne? Also so diese Garagen-Firmengründungs-Mythos.
Ja, genau. Das ist der kapitalistische Traum so ein bisschen.
Ja. Die haben auch alle so weiße Hemden mit Schlipsen an.
Das ist so,
an,
so
ne?
Klasse. Ne? Also im privaten Bereich rennen die so rum, ist das genial. Es ist halt wirklich so, dass am Anfang des Films denkt man, also das ist so diese klassische Hard-Sci-Fi, man möchte auf jeden Fall auch sehr viel Technik mit reinbringen. Dann brechen sie halt viel so Tech-Bubble, ohne was direkt anzusprechen, dass du halt selbst, wenn du ein Ingenieurstudium hast, du kommst dann nicht, kannst dir da nichts erschließen. Und das Geile ist, diese ganzen Sachen, die schrauben sie auch irgendwie aus ihren privaten Kühlschränken raus und überall die Frau von Aaron beschwert sich auch, weil sie, glaube ich, aus der Eiswürfelmaschine irgendwas rausgenommen haben. Was jetzt kommt jetzt nur noch Wasser raus. Und es ist so ein richtiges Freizeitprojekt für die Viere.
Ja, Freizeitprojekt schon, aber man hat das Gefühl, die wollen irgendwie daraus was machen, ne?
Da stecken so auch Start-up. Ersparnisse drin, wie ich das verstanden habe.
Also so, die hasseln da auf jeden Fall
die
ganze
hasseln,
Zeit.
Die hasseln, richtig. Die verkaufen ja auch am Anfang irgendwelche Platinen. Und da kommt dann dieser Satz, die Sachen, die wir verkaufen, sind nur für irgendwelche Hacker. Und dann sagt der andere, nee, das ist für irgendwelche Möchtegern-Hacker, die irgendwie das Motherboard von dem Rechner ihrer Eltern mal auf irgendwie so einen Leistungstest durchführen wollen. Das ist mir hängen geblieben, dieser Spruch.
Also für mich hat das überhaupt alles gar keinen Sinn gemacht. Ich habe das extra zweimal geguckt, weil ich dachte, wird schon irgendwas Wichtiges verhandelt. Weil erst auf Englisch und dann habe ich gedacht, ich verstehe das nicht. Jetzt muss das jetzt also es war eh auf Englisch, aber mit deutscher und englischer Untertitelung erst. Und dann habe ich nochmal die deutsche Untertitelung angemacht und habe gemerkt, das macht trotzdem gar keinen Sinn, was die da reden. Also das ist von der Erzählweise schon schwierig. Du musst da ganz viele Dinge dazu denken, weil die auch wirklich nur in diesem einen Raum sitzen und du gar nichts erfährst über diese Figuren, außer über das, was sie halt sagen und tun. Und sie tun nichts weiter, als Zettel in der Hand zu haben und diesen Quatsch zu reden.
Man denkt am Anfang, also beim ersten und zweiten Mal schauen, denkt man, dass Shane Carruth das mit Absicht so geschrieben hat. jetzt im Dialog mit dir bin ich langsam auch der Meinung, dass er das einfach nicht besser wusste, weil er ist halt kein Geschichtenerzähler, sondern einfach Mathematiker und er denkt sich dann halt so, okay, das ergibt ja schon alles Sinn, aber als Zuschauer erschließt du dir das gar nicht. Und ob das jetzt wirklich was, ob das was für die Handlung relevant ist, ich weiß es nicht. Was man aus einem relativ langen Intro für die Länge des Films auf jeden
Fall
mit rausnehmen kann.
Das ist ein ultralanges Intro. Das geht fast eine halbe Stunde.
Das ist halt auf jeden Fall diese Firmengründung. Nicht Firmengründung, aber dieses Projekt.
Ja.
Und ich meine, man weiß halt vorher so in etwa, okay, das ist ein Zeitreisefilm. Das heißt, die werden schon an irgendeine Art Zeitmaschine oder irgendwas, was vielleicht durch Zufall eine Zeitmaschine werden könnte, arbeiten. Aber die sagen das ja auch gar nicht im Film.
Mhm.
Also ich überlege gerade, wann zum ersten Mal wirklich klar wird, wenn ich das nicht gewusst hätte vorher, dass das irgendwie mit Zeitreisen oder Zeitschleifen zu tun hätte.
Und das, naja, ist erst das ist
bei der Doppel auftaucht, das Double.
Na genau, irgendwann sind die ja nur noch zu zweit und dann wird es ein bisschen geheimnisvoller, weil die ja dann auch so tun, als möchten sie die anderen beiden bei irgendeinem Vorhaben nicht dabei haben.
Ja,
also
genau.
Abe und Aaron haben da noch irgendwas zu laufen, wo sie die anderen beiden nicht einweihen und auch sagen, das würden die sowieso nicht verstehen, ja, oder blablabla.
Die haben aber auch vor sich gegenseitig noch Geheimnisse, Aaron und Abe.
Naja, ja.
Ja.
Und das ist aber, genau, aber ich will nochmal zurückkommen auf diese Erzählweise oder diese Dialogerzählweise, weil alles wird ja, nee, es wird nicht alles über Dialog erzählt. Nee, es gibt ja auch noch eine Off-Stimme,
genau,
die aber jetzt auch keine Klarheit reinbringt, meiner Meinung nach.
Nee, also der erzählt nur irgendwelches wirres Zeug. Und was erstaunlich ist, weil ich, darf ich auflösen, wer das ist? Weil es ist auch kein Plot-Twist wirklich. Das ist halt Aaron aus der Zukunft, also auch nach dem Geschehnissen des Films, also quasi der hinterm Abspann sitzt. Und ich glaube, der erzählt auch viel so Sachen, wie sich, was sich Shane Carruth so vorgestellt hat, klingt so ein bisschen melodramatisch und cool in einem Film, aber auch gleichzeitig mysteriös. Es bringt halt wahnsinnig viel Verwirrung rein.
Das ist, ich glaube auch, dass das ein bisschen daher geschuldet ist, dass die noch nie einen Film gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Aber ich muss sagen, es hat so den Effekt, als würdest du mit der Kamera wirklich in die Situation reingehen und
ja,
da sitzen die Typen und das hat sowas quasi Dokumentarisches
es wird
auch
mitgefilmt
an sich.
Von
genau,
einem fünften Typ und, in Schlips und Krawatte.
Und natürlicherweise werden unsere Dialoge vielleicht sogar dem recht nahe. Ne? Also wenn dann irgendeine Figur dazu kommt, plötzlich mitten so in Medias Res in die Situation rein, die würde wahrscheinlich auch eine halbe Stunde nicht begreifen,
nee,
was
das
geht
sind
da.
Ja auch alles, genau. Das sind ja auch Physiker, so wie ich das verstanden habe.
Mhm.
Irgendwie so wahrscheinlich
ja, ja,
angewandte Physiker, die dann halt irgendwie
oder
was
brauchen. Ich habe auch gedacht, Informatiker könnten
ja, aber
es auch
ich glaube, Aaron und Abe sind zumindest Physiker, weil ich glaube, es wird mal kurz gesagt. Mhm. Ich habe mir zu dem Film nebenbei Notizen gemacht und die ersten zwei Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, sind schlechter Ton und billige Digitalkamera. Aber ich habe Unrecht.
Naja gut, man muss dann halt Wikipedia glauben, wo drin steht, dass es 16 mm Material wäre.
Ich glaube das nicht.
Aber wir können jetzt ja spekulieren, weil wir können es eh nicht überprüfen.
Ach, das sieht so furchtbar
aber
aus.
Ich hätte auch gedacht, dass es eben Material ist, dass es nicht digital ist. Und ich hätte ja fast auf 35 mm getippt.
Ja.
Nee. Für mich fühlt sich das schon so an und habe gedacht, das ist der Grund, warum es so viele Lücken gibt, weil Material ist ja auch teuer.
Ja.
Digitalkamera ist so viel billiger und du kannst da viel mehr drehen.
Das ist ja. Es ist. Naja, also das Ding ist, ich finde.
Aber 16 macht ein bisschen Sinn für mich.
Der fühlt sich nicht großformatig an, für mich auch. Es gibt ja kaum Totalen in dem Film. Also.
Nee, aber das ist halt cinematografische Schwäche.
Ja, auf jeden Fall. Wir prügeln jetzt so auf den Film ein die ganze Zeit.
Nee, wir prügeln nicht ein. Auch. Also, naja, wir können ja drüber überlegen, ob diese, sagen wir mal, Laien-Probleme, die dieser Film hat, von einem Laien. Filmemacher gemacht worden zu sein, ob das jetzt dem Film zuträgt oder nicht. Weil eigentlich trägt es ja dem Film und seiner Rätselhaftigkeit komplett zu. Gerade weil das eben diese Dirtiness und aus der Garage herausgedreht zu sein, liegt ja nahe, das könnte jemand mit einem Camcorder daneben gestanden haben. Weißt du, so, du bist dann halt selbst als derjenige, der direkt hinter der Kamera steht, quasi als Zuschauer ja auch mitten da drin und bist ein jemand, der komplett immer mithört und dabei ist und trotzdem es nicht begreift.
Ja,
das
ja,
ist ja das, was der Film hervorruft.
Ach, wir haben im Anschluss das perfekte Counterpiece zu diesem Film, das aber auch wirklich so genau die, also ähnliche Thematiken hat. Ja, vielleicht hat man es schon rausgehört, der Film ist sehr, sehr schwer zu begreifen.
Ja.
Man kann dieser Story sehr, sehr aufmerksam folgen bis zu einem Punkt und da wird es, glaube ich, für jeden sehr schwierig. Ich habe ja auch vorhin schon mal gesagt, dass ich aber auch glaube, dass das auch so diesen Kultfaktor von dem Film ausmacht. Du hast ja selber schon gesagt, dass den Film kaum jemand kennt. Nichtsdestotrotz ist er in so Underground-Kreisen und auch so bei Nerds. Und ich würde jetzt auch fast mal sagen, bei Mathematik- und Physikstudenten wahrscheinlich relativ beliebt, so im kleinen Kreis. Weil man muss am Ende ganz viel Logikarbeit betreiben, um sich den letzten Akt erschließen zu können. Weil, hast du auch schon gesagt, da fehlt irgendwie viel Exposition. Und man sieht auch ganz wenig. Viele Sachen werden auch einfach nur behauptet in Dialogen und auch gerne mal in so einem Nebensatz einfach nur schnell erwähnt, aber es ist teilweise wahnsinnig relevant für die Story.
Genau, das liegt aber weniger an der Zeitreisethematik, mehr als mehr an der Narration, die lückenhaft ist.
Das ist nämlich wirklich die krasse Sache und dadurch wirkt diese Zeitreisethematik sehr verschleiert. Ich würde es vielleicht mit drinnen lassen, weil wir haben es ja beide nicht so komplett verstanden. Deswegen wäre das, glaube ich, ein bisschen problematisch. Wer den Film gesehen hat oder noch gucken möchte, es gibt ein tolles Diagramm, das so ein bisschen die...
Ja, wir können schon drüber reden, finde ich, weil es gibt so drei Teile. Ne, den ersten haben wir ja jetzt schon ziemlich viel besprochen und im zweiten Teil gibt es ja der Bau der Zeitmaschine und das Ausprobieren derselben. Das finde ich wahnsinnig interessant. Da wird ja auch die Theorie erklärt und die kann man sich schon irgendwie ein bisschen erschließen, was die da eigentlich machen mit dieser Maschine. Ich finde halt cinematografisch ein bisschen schade, dass man wenig sieht, wie die das bauen und auch wenig sieht, wie die in der Zeitmaschine drin sind und was da passiert, wenn die da drin schlafen, weil eine Zeit lang sind sie ja da drin und müssen da Zeit verbringen.
Ja, genau.
Weil die Logik ist ja irgendwie, ich würde es schon mal versuchen, dass du hast eine Uhr an dieser Zeitmaschine, die stellst du ein. Siehst du, da geht es
ja
nicht schon los.
Doch. Aber das ist es ja so. Also das funktioniert, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass sie in den Timer einstellen und dann fühlen sie das mit Argon, und das muss erstmal.
Genau, aber der Timer ist 15 Minuten, weil die ja in 15 Minuten später rauskrabbeln wieder aus der Kiste. Das ist die Zeitschleife. Aber die stellen nur den Timer ein, gehen weg, gehen in einen Raum, in dem sie völlig abgeschottet sind, in einem Hotel.
Ja.
Und da verbringen sie irgendwie dann die Zeit bis morgen früh um 6, gehen dann in ihren Store, wo sie ihre Zeitmaschine haben, springen da rein in dieses Gerät und reisen dann in der Zeitmaschine quasi zurück zu dem Zeitpunkt, den sie da eingestellt haben, der vom Ausgangspunkt 15 Minuten nur ist.
Genau.
Genau, so ungefähr. Und verdoppeln dann quasi diese Zeit, in der sie abgeschottet in irgendeinem Hotelzimmer sitzen, ne? Und dann hast du sie ja doppelt, wenn sie zurückgereist sind, sozusagen.
Ja, genau, zwei existieren parallel. Ja,
genau, und die Zeit, die sie in dem Hotelzimmer sitzen und abgeschottet sind, müssen sie dann wieder zurückreißen, liegen sie auch in der Zeitmaschine drin. Richtig?
Ja.
Es ist schon ein bisschen, gut. Es gibt diese Grafik, die ihr euch angucken könnt.
Guckt euch die Grafik an, die findet ihr auf Wikipedia.
Ich habe das aber auch schon so verstanden während des Filmeguckens. Also das wird schon irgendwie erklärt und man kann sich das auch vorstellen.
Gut mitliest.
Und dass man halt eine Zeit lang doppelt existiert. Und die zwei Typen nutzen die Zeit. Ja. Man denkt sich, warum sitzen die dann da 6 Stunden, 12 Stunden abgeschottet im Hotelzimmer? Ist ja bescheuert, damit sie nicht sich selbst begegnen. Ja, aber die gucken sich dann halt so Sportwetten-Zeugs an. Und wenn sie zurück sind, wetten sie darauf, weil sie wissen, wie die Ergebnisse sind. Und verdienen plötzlich ganz viel Geld damit.
Und mit Aktienkursen
und so.
Viele Sachen.
Das ist denn ihr Ding. Und spielen einfach miteinander und quatschen über philosophische Weltanschauungsdinge.
Das ist ja aber trotzdem irgendwie eine sehr kleine Portion von dem Film, dieses Hotelzimmer. Ich will nur mal ganz kurz eine Sache zu dieser Bauszene noch verlieren, weil da ist mir gerade was eingefallen. Oder diese Zeit am Anfang, wo sie halt diese Maschine bauen. Die haben da gefühlt wirklich immer nur die Kamera in irgendeine Ecke gestellt, vollkommen egal, wie das aussieht, und haben sich dann davor hingesetzt. Das heißt, das ist ein Schreibtisch, wo dann irgendwelche Platinen rumliegen und aus der Ecke werden die gefilmt. Komplett unästhetisch und dann, das ist.
Ja. Die hatten keinen Kameramann.
Nee, die hatten keinen. Ein bisschen. In dem Moment vielleicht wirklich. Budget 7.000 Euro übrigens in 7.000 US-Dollar.
Genau. Aber das führt dann dazu, dass du dann den dritten Teil, der eigentlich mit 1.000 Fragezeichen hinterlässt, aber einen lynchesken Anstrich plötzlich bekommt.
Vorsicht.
Also im Sinne von, dass es halt wirklich Mystery-mäßig, es wird dunkel, es wird verrätselt, es passieren Dinge, die überhaupt gar keinen logischen Zusammenschluss mehr miteinander haben. Und das liegt natürlich nicht daran, dass Shane Carruth gedacht hat, ich mache jetzt mal hier einen David-Lynch-Film, sondern er hat wahrscheinlich, kann man ja vermuten, am Ende kein 16mm Material mehr gehabt oder kein Bock mehr.
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube schon, dass der das in gewisser Weise so geplant hat und hat dann halt, der wird das schon, der ist ja Mathematiker, der wird ja jetzt nicht einfach lustig drauf losgefilmt haben. Dem wird wahrscheinlich dann irgendwann aufgefallen sein, das kriegen wir nie und nimmer alles auf den Film mit dem Geld hin so und so weiter und so fort. Und dann hat er sich das Drehbuch genommen und hat ist die Seite für Seite durchgenommen gegangen und hat gesagt, okay, die lassen wir mal weg, die lassen wir mal weg, die lassen wir mal weg. Und deswegen fehlen, und deswegen hat er sich gedacht, wer ganz genau aufpasst, der kann sich das erschließen. Das ergibt sich logisch aus dem anderen. Das heißt, wenn wir das weglassen, ist es suggeriert. Das ist natürlich für ein Filmerlebnis sehr, sehr kontraproduktiv. Der Film lief 2004 auf Sundance, gab wohl Standing Ovations, hat Publikumspreis da, glaube ich, gewonnen. Und ich glaube, da kamen sich ein paar Leute, die da im Publikum saßen, haben dann so gedacht, jo, ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich das verstanden, damit ich intelligent wirke. Weil
ein paar Leute?
Ja, alle.
98% des Publikums.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf so einem Festival funktioniert. Da werden sie sich alle gedacht haben, echt? Ach, das ist ja ganz sympathisch, dass der das mit 7.000 Euro gemacht hat. Mhm. Sieht aus wie Scheiße, ich verstehe überhaupt nichts. So, aber ey, wir wollen dem jetzt, wir wollen ja nicht gemein zu ihm sein. So, hier der andere, der hat schon zweimal gewonnen, so, dann kriegt er jetzt den Publikumspreis. Es ist gemein so, aber ich finde, es fühlt sich so ein bisschen so an. Ich möchte trotzdem sagen, dass ich den Film mag. Ich finde den, also das Bild sieht kacke aus, aber das Color Grading ist irgendwie cool. Ich mag die Farben, so orange und grün und so. Hat mir gefallen. Und ich mag auch die Idee, also ich gucke jetzt hier nebenbei immer dieses Diagramm an und da sieht man eigentlich, dass das Prinzip, wie die Zeitmaschine funktioniert und was die da machen, eigentlich sehr, sehr simpel ist. Sie verschachteln das halt einfach nur. Und am Ende ist halt wirklich dieser dritte Akt, wo gefühlt ganz viel Kontext fehlt. Es kommt dann auch zu einer Gefahrensituation, wo jemand stirbt oder vielleicht jemand nicht stirbt, das ist auch mir nicht so, hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
Oder wo eventuell möchte, jemand den Ganzen auf die Spur kommt und sie sich ein bisschen verfolgt fühlen.
Ich dachte,
gibt's
der war
auch.
Alkoholiker. Der ist doch kein Problem dann für die, wenn die haben ja gesagt, dass der irgendwie die ganze Zeit betrunken ist. Ich verstehe das nicht.
Ja, siehst du, genau. Also es sind, ich finde schon, dass das so Mulholland Drive-Vibes hat. Es passieren Dinge, die oder
und
so.
Nachts, sie sitzen nachts in Autos und fahren den Highway runter. Das ist Highway. Lynch. Das, ja.
Also ich finde schon, dass das da auch mit drin steckt. Ob jetzt gewollt oder nicht, keine Ahnung. Aber das hat dann schon so Mystery-Vibes am Ende.
Ich
mag den Film nicht wirklich. Mir geht es genauso wie wahrscheinlich dem Sundance-Publikum, dass ich sehe, wie viel Mühe da drin steckt, wie viel Gedanken, wie viel coole Gedanken auch und so. Und überhaupt, ich kann immer Leute beklatschen, die sich an sowas ausprobieren. Da habe ich ganz großes Herz dafür. Und überhaupt diese Zeitreise-Logik, das gefällt mir schon auch.
Ja.
Aber ich kann mit dem wirklich wenig anfangen.
Der Payoff fehlt auch. Es gibt das, was wir vorhin bei 12 Monkeys so
gelobt
haben.
Ich fühle den auch nicht.
Nee, den gibt's nicht.
Ja, also da gibt es keine Frauenfigur gibt es schon auch, mit der kann man sich ja gar nicht identifizieren, die ist auch so hausfraumäßig, die hat auch nichts beizutragen zur Geschichte, das ist halt so ein Best-Buddy-Movie und entwickeln die zwei Typen sich weiter, ach, ich weiß auch nicht.
Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, das sind, glaube ich, die langweiligsten Freunde der Welt, also man kann schon so ein bisschen.
Sympathisch sind die ja irgendwie, ne, aber
ja,
langweilig ja doch.
Ja, es sind halt, ja.
Die reden so viel.
Ja, das Ding ist, es gibt zwischen denen auch hin und wieder mal Konflikte zwischen den beiden und das hätte man vermeiden können, indem die einfach mal beide ihre Klappe halten. Vor allem aber auch Shane Carruths Figur, weil der ist auch so Loki, der ist ein bisschen Arschloch. Der ist ein bisschen, also Abe hat das nicht verdient. Nee, der ist eigentlich, ich habe mich so ein bisschen mit Abe identifiziert, weil ich weiß nicht, der ist so, der versucht immer noch so das Beste aus der Situation rauszuholen, habe ich das Gefühl. Und Shane Carruth,
der hat auch so ein bisschen Gewissen, habe ich manchmal auch. Obwohl er am Anfang auch eher so der treibende Kern ist.
Ja,
ne?
Tatsächlich. Und er ist ja auch, wenn ich das auch richtig verstanden
habe. Der Wissenschaftler mit Moral.
Ne, erstens das. Und er ist ja auch, glaube ich, der bringt die Maschine auch zum Laufen. Also das Ding hätte er jetzt gesagt, wie Shane Carruths Figur sagt, ey, wir lassen die zwei anderen erstmal außen vor, hätte Abe auch sagen können, ich lasse die alle außen vor. Das ist, es ist ja seine Leistung. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon mal gesagt habe, haben die von Anfang an versucht, eine Zeitmaschine zu bauen? Was genau?
Oder ist das zufällig passiert?
Das habe ich mich nämlich, das wird nicht erklärt. Die bauen ja irgendwie so ein, das sieht aus wie so ein Tresor. Das ist auch auf dem Poster drauf. Das Poster ist auch komplett misleading. Das sieht super mysteriös und düster aus. Und der Film ist halt so, da sitzen vier Typen mit Krawatten in der Garage und manchmal sind es nur zwei.
Vielleicht könnte es ja sein, das ist jetzt eine steile Hypothese, dass sie so eine Art neue Energiequelle erschließen wollen, weil das ist ja schon so irgendwie das große Ding gerade. Ne? Können wir irgendeine Energiequelle erschließen, die unabhängig von Turbine ist? Und da es gibt auch so diese Drehmomente mit diesem Teil, was sie, wo sie es ausprobieren. Das dreht sich ganz schnell und dann gibt es noch so Geräusche und dann stellen die ja fest, dass das so, naja. Also es gibt so
da passiert dann was da drin. Da passiert was mit Quanten.
Ja.
Sagen wir, das passiert was mit Quanten.
Oder es ist Quantenphysik, was sie da eigentlich machen.
Das ist wahrscheinlich wirklich Quantenphysik, weil Quantenphysik versteht man auch nicht.
Nee, also da bin ich total raus.
Ich habe das häufig versucht. Ich bin sehr Physik interessiert, aber da hört es wirklich auf. Das mit der Energiequelle. Die pumpen da ja auch, das wird mehrfach im Film, es wird so oft im Film erwähnt, dass ich mir denke, das muss irgendwie wichtig für Shane Carruth gewesen sein. Die pumpen da Argon rein. Argon, so ein Gas. Das ist ein Edelgas, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Pumpen die in diese Maschinen rein.
Die müssen ja auch mal mit Sauerstoff.
Die müssen, das ist so witzig, weil da haben wir wieder zu Tenet ein. Da gibt es auch Sauerstoffmasken. Und
Christopher Nolan hat natürlich Primer geschaut.
Der Typ, es ist ein Meme, das der Zeit liebt. Ich glaube schon, dass der Primer gesehen hat. Ich meine.
Definitiv.
Ja. Und dann sitzen die in diesem Gas drin und haben Masken auf. Und ich bisschen den Faden verloren. Ich glaube, das ist aber auch so ein, das ist dem Film geschuldet.
Ein kleiner Gimmick noch. Ich mag diese Szene in Primer, die gibt es nämlich auch in Beyond the Infinite Two Minutes, wo sie das erklären und auf einen Zettel aufmalen und das auch in die Kamera halten, damit wir das auch verstehen. Aber man versteht es natürlich nicht. Und es ist nur so A und B und so Kreisbewegung.
Ja.
Und das gibt es in Beyond the Infinite Two Minutes auch. Da wird was auch mit japanischen Zeichen und Zahlen und Linien auf eine Tafel gekribbelt und da habe ich auch das Gefühl gehabt, so gehört das dazu? Ist das so ein Trope für Zeitreisefilme, dass man das irgendwie so grafisch dann erklärt?
Ich würde sagen, ja. Das machten sie in Tenet auch. In Tenet gibt es ein Whiteboard für das Temporal Spencer Movement. Ich habe, als du das vorhin schon mal gesagt hast, ich konnte mich nicht mehr an die Szene in Primer erinnern, wo das passiert ist.
Das ist, wo Abe das rausfindet, dass es eben dieses kleine Teil da irgendwie mit Pilzen eigentlich irgendwie durch die Zeit gereist sein muss.
Das gab's ja auch noch mit dem Biologen und dem Labor. Ach Gott, das wird jetzt zu viel. Ich muss noch ganz
kurz
eine Sache zu Beyond the Infinite Two Minutes sagen. Ich fand das bei dem Film so geil, weil die wirklich dieses Diagramm, das sie da aufzeichnen, das ist das simpelste aller Zeiten, was man da aufschreibt. Das war nicht nötig.
Nee.
Da ein Diagramm rauszumachen und daraus machen sie einen Witz und das ist so, ich liebe den, das ist so geil, der Film. Guckt den Film. Wenn ihr von all den Filmen heute einguckt, dann den, der gefällt euch. Und wenn nicht, dann habt ihr keinen Humor.
Bin ich dabei. Und wir haben noch einen Film vor uns, das ist Tenet. Christopher Nolan, 2020 und irgendwie nicht der Lieblingsfilm von den meisten Menschen, die Christopher Nolan schätzen.
Ich finde das super, dass Tenet jetzt der letzte Film ist, weil nach Primer raucht mir so dermaßen der Kopf, dass jetzt ein Film, da ist der nochmal exakt das gleiche Potenzial dafür hat, nur noch länger ist. Fast doppelt so lange.
Ja, aber wenn ich den schaue und den habe ich jetzt zum dritten Mal geschaut, raucht mir trotzdem der Kopf.
Ja, absolut. Ich möchte dazu vielleicht kurz anführen, ich habe den Film damals dreimal im Kino geschaut, weil man das Kino in der Corona unterstützen musste und weil ich den Film sehr mochte. Und beim dritten Mal saß ich tatsächlich mit einem Zettel und Stift im Kino und habe mir Notizen nebenbei gemacht. Ich war auch ganz alleine da.
Ich bin jetzt super gespannt auf deine Theorien auf jeden Fall. Genau, ich wollte auch erzählen, das war schon der erste Film nach der ersten großen Corona-Lockdown, den ich im Kino geguckt habe. Und ich war so einfach glücklich, dass das Kino wieder aufgemacht hat. Also das ist für mich schon ein Film, den ich immer damit auch verbinde. Und dann hast du halt gleich so eine mega Sci-Fi-Zeitreise-Inversion, mega Flash. Und ich glaube, der war einfach zu hart für die Leute.
Das auf jeden Fall.
Also ich glaube, so eine nette irgendwie Nachbarschaftskomödie, die hätte es, glaube ich, besser getan.
Da gab es auch so ein paar. Ich weiß, nach dem zweiten Lockdown war ich in dem Film Freaky mit einem Kumpel. Der große Schauer. Vince Vaughn ist dann macht Körpertausch mit, das ist so Freaky Friday mit Serienmördern.
Oh Gott.
Der ist witzig. Also der ist kein großer Wurf, aber kannst mal gucken.
Ja.
Aber das war Tenet nicht.
Nee, und viele waren eben enttäuscht von Tenet. Müssen wir, bevor wir da ein bisschen was zur Geschichte erzählen, was über Christopher Nolan sagen? Eigentlich nicht, oder? Christopher Nolan ist schon so Spielberg, James Cameron.
Der Neuzeit.
Der Meister? Meisterregisseur.
Für mich auf jeden Fall. Gibt viele Kritikpunkte an ihm, aber auch an Meistern gibt es Kritikpunkte. Früher war ich großer Fanboy, auf jeden Fall. Auch blinder Fanboy, blinde Liebe.
Und einer der wenigen Regisseure, die wirklich unglaublich viele Filme mit dieser Zeitthematik machen.
Ja.
Nicht unbedingt immer Zeitreise, aber
steckt
Zeit ist schon irgendwie auch was Wichtiges
steckt
für
immer
ihn.
Drinne.
Ne, angefangen von Memento, wo du halt die chronologische Struktur einfach komplett zerhackt hattest.
Das fängt schon in Following an. Das ist dieser.
Den kenne ich gar nicht.
Ja. Den habe ich hier im Kino gesehen.
Mhm. Das war so eine Wiederaufführung.
Ne, ich bin auch dem Herrn an der Kasse sehr auf die Nerven gegangen, damit ich das Poster kriege. Ich habe es. Und es ist, da ist auch schon ganz viel mit Zeit. Und der ist, glaube ich, also da ist noch mehr drin, auch mit diesem, das ist basically so eine kleine Blaupause für Memento gewesen.
Mhm. Aber Fakt ist ja, dass Christopher Nolan so ein Strukturalist ist, nenne ich das mal. Also er mag Dinge, die so ein bisschen verschachtelt ineinander sind und geht den Ganzen auf den Grund und tut das dann auch so erzählen. Und ne, also Oppenheimer war ja ein großer Erfolg. Das ist ein Film, den müssen ja wirklich mittlerweile alle gesehen haben, vermute ich mal. Also dieser Technik auf den Grund gehen und die Geschichte ganz genau nacherzählen.
Ja.
Und ja, irgendwie so würde ich den mal beschreiben.
Es ist auch im Aufbau seiner Filme und seiner Geschichten immer mit drin. Ich würde mal behaupten, er hat zusammen mit Shane Carruth auch ein paar Mathematikseminare besucht. und für viele ist Tenet, glaube ich, der erste Film, wo er sich da drin auch richtig verrannt hat.
Hm?
Würde ich jetzt mal so behaupten.
Gehst du denn da mit?
Ja und nein. Also prinzipiell gehe ich damit, ja. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, ich mag den Film extrem. Aber ich mag ihn vor allem auch deswegen, weil ich bereit bin oder Lust darauf habe. Bereit, das klingt so ein bisschen snobistisch, aber ich habe Lust darauf, mich da reinzuarbeiten.
Hm.
Mich da, den halt auch wirklich 3-4 Mal zu gucken.
Ich habe den jetzt zum 3. Mal gesehen. Jetzt für die Aufzeichnung hier und ich finde ihn ultra spannend nach wie vor. Oder
spannend,
vielleicht nicht unbedingt, vielleicht spannend auch, doch, ich war gebannt. Ich war gebannt von dem Film und ich mochte den nochmal gucken und ich war nicht gelangweilt.
Nee.
Und wie du das sagst, sich da reinarbeiten.
Ja.
Und der bietet so viel an. Also
ich glaube,
dass ich den auch noch 3-mal gucken kann und den trotzdem nicht langweilig finde. Und wenn ein Film das schafft, dann kann er auf jeden Fall grundsätzlich gar nicht schlecht sein. Und dann muss ich wirklich auch sagen, alle Kritiker, vielleicht tut ihr diesem Film ein bisschen Unrecht. Und ich habe auch eine These, aber wir müssen ganz kurz noch mal zum Inhalt auch quatschen. Meine These ist nämlich, dass der eben zu krass ist einfach. Dass der einen zu sehr herausfordert und dass einen das so ein bisschen vom Kopf stößt, ne, so ähnlich wie bei Primer auch. Und dass der erstmal so ein bisschen wehtut und jetzt nicht so dieses Actionfilm-Bombast-Kino eben in erster Linie nicht ist, sondern eben auch sagt, nee, du musst jetzt hier aber auch mitarbeiten und um dir den Film zu erschließen und dich drauf einlassen, auch gleichzeitig. Ne? Du musst mitarbeiten gedanklich, musst dich aber auch ein bisschen fallen lassen können in die Geschichte und das ist das ist nicht für jeden gedacht. So.
Nee.
Aber ich finde es reichhaltig.
Das ist halt ein Problem, weil es halt ein großer Film ist und an den so viele Erwartungen gestellt wurden, weil alle haben gesagt, das ist der Film, der muss das Kino retten. So. Und
das kommt noch dazu.
Geht. Ich bin mir relativ sicher, dass Christopher Nolan also das war ja im Vorhinein schon so ein großes Thema, als der das gelesen hat, da ist er richtig in Schützen geraten.
Mhm.
Weil der gesagt hat, so, das ist nicht der Film, den ich gemacht habe, bitte habt andere Erwartungen, sonst wird es hier ein ganz großes Problem.
Wusste ja auch nicht, dass wir die Corona-Pandemie haben.
Nee, wusste er nicht, das ist ja sein, das tut mir ein bisschen leid für den Mann.
Genau. Es ist schwierig, finde ich, den Inhalt wirklich kurz runterzubrechen, aber ich würde es mal versuchen.
Probier's.
Genau, also wir haben den Protagonisten. Der hat keinen anderen Namen. John David Washington ist das Sohn von Denzel Washington, der das spielt und der da auch noch ein relativ unverbrauchtes Gesicht war für diesen Film. Der ist so ein, der hat auch keinen Namen, weil das passt zu ihm. Er ist nämlich wie so ein 007-Agent. Genau, also der Film geht ja los, dass er da in so einer Oper irgendjemanden rausholen soll und gerät dann in irgendwelche ominösen Strukturen hinein, muss sich mit Russen anlegen und gerät an einen Mann, der ihm dann erzählt, er hätte einen Auftrag für ihn, der ganz anders ist. Und dann kriegt er die Geschichte von der Inversion erklärt von einer Wissenschaftlerin. die eine Patrone von einer Waffe hat, die sich rückwärts bewegt. Und das
rückwärts
ist
durch die Zeit.
Durch die Zeit bewegt. Und natürlich dadurch auch durch den Raum.
Ja.
Also es klingt spinnert, es sieht auch spinnert. Also es sieht nicht spinnert aus, aber extrem seltsam.
Sieht sehr cool
auch
aus.
Genau, weil sich ja Dinge gleich, ne, die Figuren bewegen sich vorwärts, andere Dinge bewegen sich rückwärts.
Es sieht nicht so aus, als hätte man es einfach rückwärts abgespielt. Das ist visuell auch cool umgesetzt, finde ich.
Und er gerät dann immer weiter in diese Geschichte, wo das Ganze herkommt, hinein auf die Spuren von einem russischen Oligarchen namens Sato. Lernt auch noch dessen Schwachstelle kennen, das ist seine Frau und Sohn. Und über die macht er sich so ein bisschen an den Rand und es um herauszufinden, warum er, also der ist auch derjenige, der das Ganze entwickelt hat technisch. Und warum er das tut und wo diese ganzen Maschinen stehen. Und ich würde es an der Stelle vielleicht auch an Storyplot drauf beruhen lassen. Vielleicht noch so weit, Robert Pattinson taucht noch auf. Das ist dann so eine Zeit lang sein Kompagnon, der ihn unterstützt in bestimmten Aktionen, die er zu tun hat, Menschen, die er finden muss und Rätsel, die er löst und auch actionreiche Szenen, die da passieren. Zum Beispiel an Häusern hochklettern oder so. Was willst du ergänzen genau?
Genau, also eine Sache sollte man vielleicht auf jeden Fall wirklich ergänzen. Man kann diese Inversion auch mit Menschen durchführen und die laufen dann rückwärts durch die Zeit. Das sieht ein bisschen ungewohnt aus, führt aber auch zu ziemlich vielen coolen visuellen Effekten. Also wenn jemand, der nicht invertiert ist, mit jemandem, der invertiert ist, kämpft, also Faustkampf durchführt, krass choreografiert auf jeden Fall.
Genau. Ja, nicht nur Nahkampf, am Ende gibt es ja auch eine Schlacht, wo auch Truppenteile und Explosionen vor und rückwärts gleichzeitig stattfinden. Ja.
Da gibt es vor allem einen Effekt, der mich sehr geschockt hat. den will ich nicht vorwegnehmen. Aber es geht mit einer Explosion, einer Rückwärtsexplosion.
Ja.
Gibt's.
Es gibt ja auch Häuser, die rückwärts zusammen, also nicht und zusammenfallen, sondern wieder zusammensetzen.
Ja, und dann aber doch zusammenfallen. Also das war sowieso so eine Szene, also das, da saß ich auch, ich habe den auch mit einem Freund zusammengeschaut und das war ein bisschen seltsam. Also diese dreifache Explosion, die dann aber, keine Ahnung, das muss man gesehen haben.
Das ist schon herausfordernd.
Das ist sehr herausfordernd und das ist vor allem auch der Part, wo selbst die Leute, die, da zähle ich mich natürlich auch dazu, die dem Film sehr wohlgewollen waren und mit allen mitgearbeitet haben, so langsam ein bisschen raus waren. Bei der Endschlacht, die ist wirklich gefühlt reinste Mathematik oder so ein Logikrätsel. Dennoch ist sie sehr bombastisch inszeniert, aber die Hinführung dazu fehlt so ein bisschen oder die geht so ein bisschen unter. Man weiß nicht genau, wo sind die da oder warum sind die da, was machen die da. Es erklärt sich alles, wenn man den Film dreimal schaut und gut aufpasst die ganze Zeit. Aber ich saß beim zweiten Mal mit einer größeren Gruppe im Kino, da links und rechts von mir haben die Leute dann so, wie lang geht's noch?
Na, das Problem ist, es hat kein Payoff, sondern es ist eine Puzzlebox. Ein Payoff hast du meistens, weil eine Dramaturgie vorausgeht, die dich langsam auf so einen Höhepunkt zubereitet. Das ist ja, lass es mich Orgasmus nennen, ne? Also du wirst langsam darauf vorbereitet, am Ende knallt das schön, dann gibt es noch das Kiss-Off und alle sind glücklich. Das ist eigentlich eine ziemlich langweilige, billige Dramaturgie, aber das ist etwas, was wir manchmal im Kino auch einfach haben wollen. So.
Ja.
Und genau das verweigert uns Christopher Nolan mit diesem Film, weil da sind ja so viele Dinge drin, die du dir erschließen musst, wo du nachdenken musst, die sich, er erklärt zwar auch viel, aber du musst mitarbeiten und zwar permanent. Und deswegen hast du nicht diese sich ansteigende Dramaturgie, die sich am Ende entlädt, sondern du hast dann halt diese Endschlacht, die eben nicht so eine ganz große Explosion macht, sondern das sind ja auch riesige Bilder. Und auf diesen Bildern passiert ja alles gleichzeitig. Und egal, das ist etwas, was mich total überfordert hat. Ne, wenn du in die eine Ecke von dem Bild guckst im Kino, ich sitze immer gerne vorne, dann guckst du in die eine Ecke vom Bild und dann siehst du gar nicht, was in der anderen passiert. Und das ist aber gleichzeitig vorwärts und rückwärts.
Ja.
Und das ist etwas, was dein Gehirn auch überhaupt nicht begreift so schnell und dich total überfordert. Und das passiert aber so 10 Minuten lang und du bist einfach nur völlig platt, aber hast keine Katharsis. Weißt du?
Ja, sehe ich zum größten Teil auch so. Ich glaube, an dieser Stelle passt auch einfach gut meine These.
Ja,
und
los.
Zwar, ich habe mal, hab das für mich so festgestellt, ich finde, der Film ist ein Film, der ist gleichzeitig fürs Kino gemacht, aber auch gleichzeitig wieder nicht. Weil wir haben Bombast, wir haben IMAX, wir haben große Bilder. Der Film sieht klasse aus. Für manche Leute ist der Look vielleicht ein bisschen zu klinisch oder zu.
Der ist toll, das glitzert immer so golden. Ja.
Der glitzert, aber der glitzert stilvoll. Also das ist so, dass man, manchmal ist so eine Platin-Rolex besser als irgendwie so eine Diamantbesetzte. Nee, kauf keine Rolex, ihr braucht das nicht. Und dieses, was ich damit meine, dass der Film auch wieder nicht fürs Kino gemacht ist, ist, dass er beim ersten Mal in 90% der Fälle nicht funktioniert. Ich war beim ersten Mal auch mit 2 Freunden drin und wir waren uns eigentlich einig, dass der sau cool ist, sau Spaß macht und aber auch fordert. Ich glaube, dass wir da irgendwie einen guten Tag hatten. Ich denke, den meisten Leuten wird es nicht so gegangen sein. Nolan nimmt sich häufig mehr Zeit für auch Exposition und sowas. Der hat schon auch ein Problem mit Exposition-Dumps, wenn man es Problem nennen möchte. Und bei Tenet hat er sich gesagt, das möchte er vielleicht ein bisschen kompakter haben. Und deswegen ist es ähnlich wie bei Primer. Es fühlt sich so an, als würde was fehlen. Es ist da, aber weil auch so viel gleichzeitig passiert, vorwärts, rückwärts. Ja, ist das halt alles ein bisschen schwierig. Was ein cooles Gimmick an dem Film ist, ist nicht nur ein Gimmick, es ist wirklich auch ein großes, es macht den Film auch wirklich aus, es ist ein filmisches Palindrom. Weißt du, was ein Palindrom ist?
Ja, ein Wort, was man sowohl von vorne als von hinten lesen kann.
Wie zum Beispiel Tenet. Und das ist ja der Film auch.
Ja.
Der Film läuft ja von Anfang an bis zu einem gewissen Punkt, wo dann unser Protagonist, dem wir folgen, invertiert wird.
Mhm.
Und dann läuft die komplette Handlung von diesem Punkt rückwärts ab. Bis auf die Schlacht am Ende. Ich weiß nicht, wo die zeitlich einzuordnen ist. Weil da ja auch zwei Leute. Ach, das Ding ist, der etabliert diese ganze. Es gibt Leute, die vorwärts laufen, es gibt Leute, die rückwärts laufen. Etabliert er bis zu diesem Punkt. Und dann macht er ein großartiges, organisiertes Chaos daraus mit 2 Truppen, die farblich gekennzeichnet sind. Die eine läuft vorwärts, die andere rückwärts durch die Zeit. Das ist aber die gleiche Seite. Also die arbeiten für die gleichen, also das sind die Guten. Und dann gibt es die Bösewichte, die man so richtig gar nicht wahrnimmt in dieser Szene. Aber sie sind da, weil auf irgendjemanden wird ja geschossen. Und die sind aber nicht markiert. Und da sind auch welche vorwärts und welche rückwärts, glaube ich.
Ja.
Und das ist so unfassbar chaotisch. Und ich habe diese Szene muss man wirklich zu Hause gucken mit Fernbedienung und macht Diagramme. Weißt du, dieses Diagramm, das man bei Beyond nicht gebraucht hat.
Also quasi Tiefenanalyse, wie wir das so schön aus der Filmtheorie kennen. Wir nehmen uns 1 Minute raus und analysieren mal so Bild für Bild, also Frame für Frame für Frame. Gucken, was passiert.
Wer jetzt für so Filmwissenschaftler so Tutorien macht, nutzt bitte, es gibt ja Tutorien, die sich speziell mit Zeit in Film auseinandersetzen, hatte ich damals auch.
Hm.
Nehmt bitte eine Szene aus Tenet. Geht euren Studenten richtig auf die Nerven damit. Die werden das hassen.
Naja, gut, du musst halt überlegen, wie ist das denn so in den einzelnen Szenen mit der Zeit so. Am Anfang ist es ja noch ziemlich straight. Ich finde halt so am Ende kannst du dem Film ja auch wirklich nichts mehr glauben. So.
Das finde ich nicht.
Zeitlich gesehen meine ich. Also ich meine jetzt nicht von der Glaubwürdigkeit, sondern Glauben von der Zeitlinie. Und das ist zum Beispiel meine Frage, die ich ja nicht habe, weil die Frage ist ja zum Beispiel, Dr. Who lässt grüßen, dass halt, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, dass Robert Pattinson am Ende zu dem Protagonisten sagt, also für dich beginnt ja unsere Freundschaft gerade, ich bin mit dir eigentlich schon ganz schön lange befreundet.
Ja.
Und du in dem Moment weißt, der Typ kommt aus der Zukunft. Und ist, wer weiß, wie oft schon zurückgereist oder wer weiß, wie lange zurückgereist auch. Und das meine ich mit, da kannst du nichts mehr glauben. Meine Frage ist aber eigentlich, es gibt ja Cat, das ist die Frau von Sato, die gibt es am Ende 2-mal.
Ja.
Aber das wird nie wirklich ganz aufgeklärt, dass es diese Frau eigentlich dann 2-mal gibt. Genau, siehst du, da fängt nämlich der Kopf an, wie zu tun.
Nee. Die Frau wird angeschossen von ihrem Mann und wird daraufhin invertiert und ist deswegen rückläufig und trifft. Nee, warte mal. Doch, genau. Sie läuft nämlich ab diesem Zeitpunkt zurück. Das ist dann dieser Drehmoment, dieser Mittelpunkt dieses Palindroms. Und da läuft sie dann mit rückwärts und trifft
gibt es
natürlich auf ihr Vergangenheits-Ich dabei.
Sie gibt es auf dieser Schiffsszene zweimal und das genau, wird nicht aufgelöst.
Sie läuft halt zurück. Also, pass auf, da kann man ja schön die unterscheiden.
Aber,
die eine hat
genau.
eine Schusswunde, die andere nicht.
Aber der Protagonist sagt dann ja, ich will ihr ja gar nicht nochmal begegnen. Kat kennt mich nicht und sie wird mich auch nie kennenlernen. Also das heißt, dass diese Geschichte ja dann in sich irgendwie auch zusammenklappt.
Die müssen am Ende viele Leute töten. Das wird ja auch gesagt, die davon wissen. Und ich glaube, da könnte Kat auch drunter fallen. Es wird nicht gesagt, das stimmt.
Ja gut, es kann auch einfach so eine Schleife sein, du hast schon recht.
Es gibt diese Kat mit der Schusswunde und die ohne. Und die man am Ende sieht, ist die ohne.
Ja, hier ist nochmal die Julia aus dem Schnitt. Ich habe es mir erklärt, denn auch der Protagonist ist ja doppelt. Und aus seiner Perspektive darf er natürlich die Kat, die ihn quasi noch gar nicht kennt, nicht nochmal ansprechen, weil das muss ja sein alter Ego machen. Also es ist eine richtige Schleife, die an sich schon aufgeht. Ich hoffe, das war logisch.
Genau, nee, das gibt schon alles Sinn. Das habe ich meinem Kumpel, der so ein bisschen misstrauisch ist, immer gesagt, so, guck den nur oft genug, so dass du wirst diese Logiklücken, die lassen sich alle schließen. Also vielleicht nicht unbedingt alle, aber
Soll ich noch eine zweite Frage stellen?
Weiß ich nicht. Frag
wie kann denn dieses ganze große Schiff, mit dem sie da auf der Ostsee rumtümpeln, wie kann denn das denn invertiert werden? Das, also die Maschinen, die
Ach,
man
meinst,
da zu sehen,
dieses,
ja, das rückwärts fährt.
Das ist eine gute Frage.
Weil das muss ja durch diese Maschine durch.
Das ist, glaube ich, wirklich eine Logiklücke. Die bauen am Ende zwar noch ein paar von den Dingern. Stimmt, die Szene wird doch rückwärts abgespielt.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass du eine riesige Invertierungsmaschine bauen kannst. Das glaube ich ja grundsätzlich erstmal. Aber die muss dann ja wirklich wahnsinnig groß sein, wenn du so ein ganzes Schiff durch... Und die Autos, die rückwärts fahren, müssten da ja auch durch.
Das mit dem Schiff ist wirklich ein bisschen, da weiß ich. Ich gucke den Film einfach nochmal.
Ich persönlich bin ja mit solchen, wenn solche Lücken am Ende bleiben, bin ich ja jetzt nicht irgendwie unglücklich.
Nö, ich auch nicht.
Weil ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin auch mit Star Trek, mit Doctor Who und so, habe ich, weiß nicht, liebe ich ohne Ende. Und da wird ja manchmal auch die Lücke zum Thema gemacht. Und auch dieses Paradoxon, dass es das gibt und dass man das nicht auflösen kann, bla bla bla.
Aber damit will sich Nolan nicht zufrieden geben. Der hat gesagt, ich rechne das da raus, das gibt's bei mir nicht.
Ach komm.
Doch, das hat er sich gesagt, aber vielleicht hat er es nicht ganz geschafft. Ich glaube schon, dass der bei dem Film so ein bisschen dieser verrückte Wissenschaftler war, der so eine Pinnwand hatte mit so einem roten Garn, dass er da rumstringt. Und
deswegen
sagt, irgendwie ergibt das Sinn. Genau. Ihr lacht alle, aber wenn der dann in den Kinos ist, dann lacht nur noch ich.
Wobei dem Film ja auch oft vorgeworfen wird, dass er auf einer gewissen Ebene auch zu viel erklärt und dir dadurch ja auch der Kopf raucht. Wie zum Beispiel, du hast vorhin mit den Sauerstoffgeräten irgendwie
das
auch
Das hätte
es
nicht gebraucht, um das kurz die Leute abzuholen. Jemand, der invertiert ist, der muss seinen invertierten Sauerstoff mitnehmen, weil der kann als invertierte Person keinen normalen Sauerstoff mehr atmen, weil, und das wird so im Film erklärt, die Sauerstoffmoleküle können nicht durch die Lunge diffundieren. Das ergibt irgendwo Sinn so, aber keine Sau hätte jemals danach gefragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand im Kino gesagt hätte, also der Film war eigentlich schon ganz cool, aber diese eine Szene, so, das ergibt keinen Sinn. Eigentlich könnten die das nicht atmen, weil den Sauerstoff.
Ach komm, das hätte jemand gesagt.
Nein. Ich sage niemand.
Aber so, genau, aber so sind alle total überfordert und sagen, deswegen mag ich den Film nicht.
Es ist ja jetzt nicht nur dieses eine kleine Detail, das ist mir natürlich, also wahrscheinlich ist mir das jetzt auch erst beim fünften Mal gucken aufgefallen. Es ist halt viel und ich glaube, es ist halt auch so, das ist halt sowieso schon ein sehr kompliziertes Grundprinzip. Und weil das dann auch so häufig hin und her geht mit diesen Invertierungen, man ist schon ziemlich geschafft nach dem Film auch. Hm. Ja.
Also doch, ich glaube auch. Also du musst wirklich mitarbeiten. Permanent. Und am Ende, wie gesagt, ist das halt auch überfordernd, dieses zu denken, da passiert was gleichzeitig vorwärts und rückwärts.
Ja.
Ich glaube, da ist unser Gehirn wirklich total überfordert.
Da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Es gab im Kontext um diesen Film herum damals diesen plakativen Satz, man muss aufhören, Zeit linear wahrzunehmen. Erst dann kann man das so richtig verstehen. Und das klingt wie so ein intelligenter Snobby-Spruch. Aber es ist, also wenn man lang genug drüber nachdenkt, da gibt das schon Sinn. Und dann ist es auch so ein bisschen leichter, diese Szenen, wo was gleichzeitig vorwärts und rückwärts passiert, wahrzunehmen. Weil die Zeit läuft ja trotzdem weiterhin vorwärts, nur die Personen laufen rückwärts. von einem gewissen Zeitpunkt aus. Das ergibt schon Sinn. Das wird mit Entropieumkehrung, wird das, selbst das wird erklärt.
Wahrscheinlich denken alle da draußen gerade, was reden die da?
Ja, guckt Tenet 6-mal, dann fragt ihr euch das nicht mehr. Apropos 6-mal, es gibt ja dann auch dementsprechend, wenn sich Leute halt in der Zukunft einmal invertieren, dann in der Vergangenheit nochmal, dann passiert das ja zwangsläufig, dass da mehrere Leute gleichzeitig, die gleiche Person mehrmals rumläuft.
Vielleicht sogar miteinander kämpfen.
Vielleicht sogar, ja gut, das ist auch richtig, ja. Und es gibt eine Szene, wo das wohl, es wird suggeriert, dass das sehr häufig vorgekommen ist und deswegen eine wichtige Figur für den Film sehr, sehr häufig drin vorkommt in dieser Szene. Und ich saß dann tatsächlich beim dritten Mal im Kino mit Zettel und Stift und habe notiert, wie oft diese Figur da drinnen vorkam. Ich habe 7 gezählt, ich habe mal im Internet gelesen, dass es wohl 9 sind, aber niemand ist sich so richtig sicher. Ja, ihr seht, es ist ein anstrengendes.
Das heißt aber, dass Leute, die so Bock haben, sowas richtig zu durchdringen, sich hier schön die Zähne ausbeißen können?
Ausbeißen.
Genau. Also durchaus ein fordernd für alle, die das mögen.
Wollen wir vielleicht nochmal, wir haben wirklich diese Zeitsache so krass auseinandergenommen jetzt, oder zumindest haben wir es versucht, wollen wir vielleicht noch über so ein paar allgemeine Sachen reden, weil wir hatten ja zum Beispiel auch so diese Buddy-Geschichte, die da drin war, da waren wir uns auch nicht so ganz einig.
Zwischen John David Washington und Robert Pattinson.
Our Paths.
Die haben ja keine Namen, doch er heißt Neil. Robert Pattinson
heißt Neil. Genau. Das
so ähnlich wie du, Nils.
Ja.
Und The Protagonist. Meine Lieblingsszenen waren ja immer, wo die Inderin, mit der sich der Protagonist ab und zu mal trifft, ihm das ja auch sagt, du bist der Protagonist.
Ja.
Und das fand ich mal lustig, da muss ich mal lachen. Da
haben sich Leute drüber auch aufgeregt. Ich möchte,
wenn der Film sich selbst sichtbar macht.
Ich muss jetzt noch mal ganz kurz eine Sache einwerfen. Ich habe ja eben gesagt, dass eine Person sehr häufig in einer Szene vorkommt. Das ist diese Figur Neil. Und das heißt, in dieser Szene kamen 7 bis 9 Neils vor, aber vorm Fernseher saß nur einer.
Mhm.
Das war mir jetzt wichtig, diesen schlechten Witz zu machen.
Okay,
tut mir leid.
Jetzt hast du wieder was Zeitbezogenes gesagt, aber ja, du wolltest nochmal auf den
die
Body.
Die Bromance funktioniert, die Buddy, das funktioniert nicht für mich. Die sind keine coolen Freunde, finde ich. Die machen keinen Spaß
ja,
zusammen.
Ja, es gibt halt aber auch wenig Szenen, wo sie diese Freundschaft irgendwie, wo du die siehst, wo du die fühlen kannst.
Die haben alle keine Persönlichkeit. Das halt,
na, das kommt ja noch dazu. Aber das ist halt alles der Storyline untergeordnet, der Funktion und der Narration.
Ja.
Und das ist bei Nolan halt häufig so. Das ist auch schon bei Inception
aber
so.
Da hat das aufs Maximum aufgedreht. das Privateste, was Neil über John David Washingtons Figur weiß, ist, dass er gerne Pepsi Light trinkt.
Richtig.
Ja.
Ja. Nein, er sagt am Ende ja noch, wir werden viele coole Dinge zusammen tun. Das heißt also, Christopher Nolan zeigt uns einfach die Bromance nicht.
Ja.
Das ist dann ein anderer Film.
Schade. Es ist nicht unbedingt der Film für Nolan.
Nee, ich glaube generell, dass er da irgendwie, er ist halt ein Strukturalist. Er mag solche Strukturen herausarbeiten und dass das funktioniert. Und ihn interessieren einfach Figuren, also psychologische und Figuren, die Emotionen haben und natürlich gehen wir ins Kino, um das nachvollziehen zu können. Also ich liebe das auch, das emotionale Kino.
Na klar.
Und das, da ist aber, also ich zum Beispiel einen Film von Nolan, das ist Prestige, den ich beim ersten Mal gucken toll fand.
Ja.
Den habe ich beim zweiten Mal gucken scheiße gefunden. Und zwar auch, weil das komplett fehlt, weil du bist erst überwältigt von der Geschichte und beim zweiten Mal, wo du tiefer gucken willst und die Figuren kennenlernen willst und vielleicht diese Liebesgeschichte verstehen willst, merkst du, da ist aber nichts.
Ja, das ist richtig.
So, und Tenet hat halt den Vorteil, dass er so verschachtelt und verquer ist und kompliziert, dass du dir die Zähne ausbeißen kannst.
So oft kannst du ihn gar nicht gucken, dass du zu diesem Punkt kommst. Trotzdem finde ich, kommt das so ein bisschen aus. Weil man merkt natürlich, du verfolgst ja die Figuren trotzdem. Du merkst ja auch selbst wenn die in Stresssituationen sind, kommt ja Charakter raus. Und es fehlt da halt einfach. Ich meine, diese John David Washingtons Figur, er soll ja gar nicht existieren. Er ist ja so krass CIA-Geheimagent. So, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann halt einfach keine richtige Persönlichkeit haben oder die halt einfach so krass unter Kontrolle haben, dass das nicht rauskommt. Ja, ist natürlich dann ein bisschen schwierig für einen Protagonist. Eigentlich brauchen wir ihn für die Story. Ich will das gar nicht kritisieren, weil ich finde, es gibt genug Filme. Ich kann mir alle anderen Filme angucken, die sind dann emotional. Und ich finde, bei dem Film hätte das
wäre zu viel geworden.
Das wäre zu viel geworden.
Ich sag ja, der bietet dir andere Dinge.
Natürlich, ja.
So, und wenn du da mit klarkommst, dann ist der auf jeden Fall sehr reichhaltig und toll. Und hat einen coolen Look auch. Also ich finde, der funktioniert halt auch bildhaft und auf der Tonebene ja auch ganz doll.
Und ich muss sagen, also Kenneth Branagh, kein guter Schauspieler meiner Meinung nach, aber ich finde in der Rolle, da ist er auch, er spielt nicht wirklich viel runter, aber ich finde, das funktioniert so gut.
Andrei Sator hat mit 16 Jahren in den radioaktiven Ruinen von Stars 12 Plutonium ausgegraben. Der spielt das so geil runter. Alter.
Ich habe den vorher auch nicht so richtig wahrgenommen als eigenen Schauspieler. Und ich dachte auch, der wäre Russe, danach dem Film. Der Dialekt ist nicht, also der Akzent ist nicht so gut, glaube ich, aber ich hab ihn auch, glaube ich, nicht erkannt. Ich hatte ihn sicher schon mal irgendwo anders gesehen. Ich hab gedacht, der wäre Russe, der Schauspieler. Ist er nicht?
Nee, Kenneth Branagh ist definitiv kein Russe.
Ja.
Das ist doch der eigentlich die ganzen Shakespeare-Verfilmungen macht. Normaler.
Und Agatha Christie. Und er ist auch kein Belgier. Hercule Poirot ist auch sehr schlecht gesprochen.
Aber das kommen wir vom Thema weg.
Ja.
Wir sind am Ende, nicht. Ne?
Ja, ich glaube, ich bin leer.
Du bist auch leer.
Ja. Über Tenet und Primer in einem Podcast zu sprechen, ist, glaube ich, sehr anstrengend.
Ich habe das auch gemerkt schon beim Gucken. Aber ich finde es cool, wir sind eigentlich doch relativ easy hier durchgegangen, habe ich das Gefühl.
Sicher. Damit mal einen Marathon machen mit Tenet und Primer.
Ich glaube, das war aber ganz gut. Ich würde sagen, wir können ja noch eine nächste Sendung planen. Wir wollen ja Science-Fiction-Filme machen. Wir haben uns noch nicht festgelegt, welche wir als nächstes gucken und besprechen wollen. Aber keine Zeitreise.
Aber es gibt trotzdem Themen. Ich glaube, ich hätte Bock auf Weltraum.
2001 oder was? Oder was fällt dir da ein?
Ja, und Alien. Wir haben ja so eine Liste gemacht. Da gibt es ja auch noch andere Sachen. Also es gibt ja, das ist ja das Schöne an Science Fiction, das lässt sich so toll mit allem Möglichen kombinieren. Und da ist auf jeden Fall noch einiges an Potenzial für unsere Reihe da.
Na dann, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ich freue mich sehr gerne wieder eingeladen zu
sein. Ja, ich fand's cool mit dir und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
Dankeschön.
Genau, und ich hoffe ihr auch da draußen. Tschüss.
Wiedersehen.